Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Heute mit einem Review, mit unserem Review, mit dem traditionellen Review von All Out 2024. Mein Name ist Markus Gronemann und bei mir ist der David Kloß von Screen.de.
Hallo, guten Morgen. Oh, ich bin so arschmüde. Ich bin so unfassbar müde. Wir sind das gar nicht mehr gewohnt. Ich meine, wir hatten jetzt All-In zu einer schönen Uhrzeit. Wir hatten Bash in Berlin zu einer schönen Uhrzeit und jetzt einfach eiskalt wieder schön spät. Aber dafür samstags.
Immerhin, ja. Also solange hier die Football-Season, die ist ja gerade am Starten. Ich glaube, bin kein NFL-Fan, aber ich glaube, dieses Wochenende oder letztes Wochenende haben die losgelegt und das ist unser Glück ein bisschen in Europa, nachdem Tony Khan ja hier selbst Mitbesitzer eines Footballclubs ist, sagt er, da geht er nicht sozusagen mit der NFL in direkte Konkurrenz und da bekommen wir dann zumindest die Pay-Per-Views samstags. Also kleiner Trostpreis, aber ich muss auch sagen, Startzeit vor Ort so 18:30 oder 17:30 ist natürlich deutlich netter als hier. Wann hat die Pre-Show begonnen? Ja, knapp um 1 Uhr morgens, also ich glaube 0:30 Uhr ging's los. Ich war dann so ab 1 dabei und ja, David, ich würde sagen, steigen wir gleich mal ein im Schnell-Durchlauf, weil wir haben eine ganze Menge über die anderen Matches zu sprechen. Ja. Die vier Pre-Show-Matches. Also kurzer Spoiler vorab, ist nicht wahnsinnig viel passiert, hatte, so wie es aussieht, auch nicht wahnsinnige Implikationen, mit Ausnahme von einem kleinen Zwischensegment, über das können wir kurz sprechen, aber die Matches selbst, netter Zeitvertreib, aber ja, einfach mal in Wahrheit um ein paar mehr Körper hier auf die Karte zu bekommen.
Ja, also normalerweise gehen wir die immer einzeln durch, aber erstmal sind wir müde und Nummer zwei, es ist halt, so wie du sagst, sie hatten halt keine wirkliche Bedeutung, also es ist halt storyline-technisch nichts Mögliches passiert. Sie ähnelten sich halt auch dadurch, dass es halt alles Multi-Man-Matches waren, das haben wir eigentlich nicht so, aber woran sie sich auch ähnelten, das muss ich halt mal positiv anmerken, die haben Spaß gemacht. Also die hatten, alle Matches hatten irgendwie mal Comedy dabei, irgendwas Spektakuläres, waren halt unterhaltsam, das klingt halt immer so doof, aber für eine Kickoff-Show, ich glaube, die in der Halle hatten dann richtig Bock und die zu Hause auch. Also die Kickoff-Show habe ich mir angeschaut, die Zahlen bei YouTube und so, kamen gut an und ich hatte halt auch meinen Spaß, aber es ist halt absolut nichts passiert, wo ich sage, oh mein Gott, das muss man gesehen haben oder ja, das ist jetzt total wichtig für eine Storyline. Nein, im Gegenteil. Also Story hatten wir ein bisschen, aber die Matches selber kriegen von mir alle einen Daumen, aber wir haben viel mehr zu reden in der Maincard.
Genau, also das Einzige, was man vielleicht sagen muss über die Pre-Show, man sieht so ein bisschen, wie der Stern des einen oder anderen Wrestlers im Laufe der Jahre gefallen ist. Also was ich mir angucke, wir hatten hier zum Beispiel, also gehen wir sie kurz durch, dann können wir kurz auch über die Leute in den Matches sprechen. Also es war, glaube ich, mal bis aufs letzte Match auch am Papier vorher schon jeweils klar, wer hier gewinnen wird. Also es klang eher so ein bisschen, auch vom Line-Up her, ist ja bis auf ein Match alles erst sozusagen am Tag der Show oder weiß gar nicht, ob es nach Collision und Dynamite von gestern wurden diese Matches auch bekannt gegeben. Es war ein bisschen wie eine Rampage-Ausgabe. Man wusste vorher eigentlich schon fast in jedem Match, wer gewinnen wird. Und ja, es ging mal los mit Claimed gegen die Iron Savages. Also wer es nicht gesehen hat, zu eurer und unserer großen Überraschung hier natürlich die Acclaimed, haben gewonnen. Und ja, die Acclaimed von letztes Jahr noch heißer Act, vor zwei Jahren wirklich, wirklich heiß geworden, auch damals in der Tag Team Fehde mit Swerve Strickland und Keith Lee. Und ja, jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, die sind so unter ferner Liefen. Waren zwar jetzt noch im Tag Team Titelmatch vor zwei Wochen mit dabei, aber auch irgendwie mehr so als die Anhängsel und nicht wirklich die, wo man gesagt hat, wow, hier Acclaimed im Tag Team Titelmatch, jetzt geht's ab.
Ja, man muss halt sagen, sie waren halt trotzdem dabei. Also sie waren halt in Wembley in der Main Card und jetzt halt in der Kickoff Show als erstes Match, wo halt die Halle noch sehr, sehr, sehr leer ist. Ja, ich würde halt einfach sagen, der Drops ist da halt ein bisschen gelutscht von dem Hype her, weil ich fand das halt auch in der Fehde schon bei All In so, dass die Acclaimed, die brauchen unbedingt, glaube ich, eine Veränderung. Weil der Level ist halt immer das Gleiche und irgendwann nutzt sich halt auch jede Catchphrase und sonst was ein bisschen ab und ich glaube, die kann man auch schnell wieder heiß kriegen. Man muss halt nur so ein, zwei Rittchen drehen. Aber momentan war ich auch ehrlich gesagt froh, dass sie in der Kickoff-Show sind und nicht in der Maincard, weil ich finde, momentan gehören sie halt da nicht hin. Heißt ja nicht, dass sich das nicht ändern kann. Aber ja, beim Match selber im Übrigen fand ich, dass Bull da am besten war. Ich fand, Bull da hatte echt mehrere coole Momente.
Der hat gut ausgesehen, ne?
also der hat richtig Bock gemacht und da sieht man halt auch ein bisschen dieses fallende Standing, wenn ein anderes Team, was eigentlich ganz klar verlieren wird, dich irgendwie ein bisschen mehr abholt vor dem Bildschirm. Und dann gucken wir mal, aber das Match selber, wie gesagt, vollkommen okay.
Genau, gingen auch alle so zwischen 7,5 und 11 Minuten in etwa. Also waren alles nette, gute Matches zum Weggucken. Kann man auch mal sich angucken, wenn man ein bisschen Zeit hat. Also gutes Wrestling, aber ja eben wenig Auswirkungen auf die Storylines. Und wir hatten das auch im nächsten Match. Also auch hier Dustin Rhodes, Sammy Guevara und Hologram gegen die Premier Athletes, also Aria Davari, Josh Woods und Tony Nese mit Mark Sterling. Und auch hier, ich habe es, glaube ich, im Nachgang zu All In schon mal kurz gesagt, auch, also der, wenn du dir sozusagen die vier Pillars anguckst, die wir ja hatten, also MJF hier heißt dann auch im Opener gewesen, Darby Allin jetzt hier nicht auf der Show, aber wird wohl gleich in der Fehde mit Jon Moxley kommen, bekommt hier sein Titelmatch demnächst, Luke Perry natürlich hier im quasi Main Event um den Titel und ja, Sammy Guevara in der Pre-Show.
Ja, finde ich allerdings in dem Fall nicht so schlimm, weil ich finde, bei ihm hat man es eigentlich ganz gut gemacht. Er war halt länger weg. Er hat ja auch immer wieder mal Backstage auch mal Probleme gehabt in den letzten Jahren. Und was man halt jetzt gemacht hat, dass man ihn halt neben Dustin Rhodes gesetzt hat und ihn quasi, ich soll mal sagen, ein bisschen langsam wieder ranführt, finde ich nicht so verkehrt, weil faktisch ist er dadurch präsent. Also er hat halt seine TV-Zeit bei Collision. Er hat seine Pre-Show gehabt bei All In. Jetzt hat er wieder eine Pre-Show. Also er wird ja dargestellt und ich sehe das halt eher so ein bisschen wie bei Hologram, wo du halt sagst, ja, wir zeigen euch die Jungs nochmal und machen sie präsent, aber das dauert alles ein bisschen. Wir machen auch keinen Druck und ich finde, manchmal ist auch es nicht so verkehrt, wenn man halt nicht so viel Druck ausübt, wenn man nicht sagt, okay, du musst jetzt direkt die fette Story kriegen oder sonst was, weil so viel Platz ist halt auch nicht da, um halt in der Maincard zu sein und momentan ist die halt ziemlich voll und deswegen finde ich das diesen Weg relativ charmant. Also ich finde ihn eher angenehm. Aber ja, es ist natürlich ein Unterschied zu früher, aber so falsch fühlt es sich auch nicht an.
Ja, ich kann mir natürlich vorstellen, also gucken wir mal, wir wissen ja immer noch nichts Neues vom TV-Deal. Können wir ganz kurz dann bei den, wahrscheinlich werden wir nicht länger als 5 Minuten oder 3 Minuten brauchen, um am Ende noch kurz über den Scrum zu sprechen. Die sind natürlich hier gemeinsam auch Ring of Honor Tag Team Champions, Dustin Rhodes hier auch gemeinsam mit den Van Erichs Six-Man Champions. Also auch interessant, dass die hier nochmal in einem anderen Dreier-Team auftritt, Dustin Rhodes, haben sie auch irgendwie so halb ernst, halb Spaß, halb im Kommentar gesagt, vielleicht kann ja dieses Trio jetzt sich auch noch irgendwie die AW-Trios-Titel holen oder versuchen, die zu gewinnen, weil Hologram da auch ganz gut aussah in dem Match. Also, ja, vielleicht spielen die dann auch bei Ring of Honor, ne? Oder auch Sammy Guevara dann eine größere Rolle, sollte Ring of Honor auch vielleicht eine größere Rolle spielen in Zukunft und nicht nur ein reines Streaming-Produkt sein. Aber ja,
auf jetzt jeden Fall. Der richtige tiefe Fall, finde ich. Beim nächsten Match würde ich sagen, okay, gehe ich komplett d'accord. Das ist echt so dieses, man sieht quasi den Weg nach unten live mit bei zwei Teams.
Genau, nehme ich hier die Bang Bang Gang, in dem Fall Austin Gunn, Colton Gunn und Juice Robinson gegen die Dark Order, also Alex Reynolds, Evil Uno und John Silver. Und ja, bin ich bei dir. Also die Dark Order natürlich nie ganz, ganz oben mitgespielt, aber die sind ja wirklich nur noch Rampage und Pre-Show-Futter, habe ich das Gefühl, in den letzten Monaten. Ja, und die Bang Bang Gang natürlich auch schon mal entsprechend heißer gewesen, aber die sind natürlich im Moment auch nicht ganz vollständig. Also vielleicht auch Richtung Australien nächstes Jahr im Februar könnte es ja da wieder ein bisschen mehr Bums geben dahinter, sage ich mal. Aber ja, das sind auf jeden Fall auch zwei Teams, die haben wir schon mal ein bisschen größer, ein bisschen populärer gesehen.
Ja, definitiv. Wobei ich kein Fan bin von der Bang Bang Gang, bin ich halt ehrlich. In dem Match fand ich aber ganz gut, was sie halt gemacht haben, dass, also Dark Order, klar, haben halt als Team ihre Momente gehabt. Ich finde die halt immer noch unfassbar sympathisch, obwohl die es halt eigentlich gar nicht sein sollten, aber ich finde es halt super. Umgekehrt hat man das Match aber genutzt, um halt Juice Robinson quasi ein bisschen zum MVP in diesem Match zu machen. Er war ja auch am meisten over, er hat halt den Sieg eingefahren und auch bei dem Match wieder, ich finde bei beiden ist es halt irgendwie schade, bei Dark Order tut es mir halt vom Herzen ein bisschen mehr weh, weil ich fand, die waren halt immer so nice to have in der Weekly. Die habe ich einfach immer gerne gesehen, haben nicht wehgetan, mussten keine großen Story haben, aber das Match selber auch wieder das Gleiche. Es war halt kurzweilig, aber es war halt unterhaltsam und nehme ich gerne mit. Es gab coole Momente.
Ja, und von Dark Order ja auch im Ring eigentlich gut. Alle drei.
Ja, auch underrated, finde ich. Also ich finde Dark Order so als Team, gerade als Trio, funktionieren halt brutal gut. Eigentlich könntest du die halt wirklich auch mehr mal ja ins Titelgeschehen so ein bisschen reinwerfen, weil ich finde, wir haben eh ein bisschen momentan ein Problem bei AEW, dass halt nicht ganz klar ist, wie ist die Tag Team Division jetzt wirklich aufgebaut oder was sind die großen Teams? Weil so viele sind da jetzt irgendwie eigentlich nicht mehr da für mich. Und beim Trio auch ein bisschen so, es ist halt viel gemischt und da hast du dann halt ein echtes Trio. Dann ja, nutzt es doch ein bisschen. Also muss ja nicht viel machen, aber so ein kleines bisschen.
Genau, und apropos Trio, da hatten wir dann das letzte Match. Also wir hatten hier ein Three-Way-Six-Man-Tag-Team-Match. Und zwar die Undisputed Kingdom, Matt Taven, Mike Bennett und Roderick Strong gegen Action and Ready und Top Flight, also die Martin-Brüder, mit Layla Gray hier dabei als ja, Flugbegleiterin, die auch gleich irgendwie die Flugzeuge am Rollfeld einweisen kann. Und Shane Taylor Promotions, nämlich Lee Moriarty, Shane Taylor und The Beast Mortos. Also hochkarätig besetzt, sehr viel Action, sehr gutes Match,
auch ein null Implikationen. Downfall. Also ja. Undisputed Kingdom, das ist ein Downfall sondergleichen.
Ja, die hängen halt seit hier Adam Cole weg ist, komplett in der Luft in Wahrheit. Und es ist auch die Frage, also auch wenn Adam Cole hier wieder zurückkommt, weiß ich nicht, was man mit denen anfängt, weil sozusagen der große Aufhänger hier, MJF, der ist jetzt weggefallen. Der hat eigentlich Adam Cole hier mit seiner Rückkehr damals noch als Kurzzeit-Babyface abgefrühstückt. Und jetzt halt die Frage, also jetzt hier wieder in einer, nach fast einem Jahr in die MJF-Fehde reinzugehen, Heel versus Heel macht wahrscheinlich keinen Sinn. Ich bin sehr gespannt, was man sich da dann mit Adam Cole auch überlegt, wenn der mal wieder fit und wieder da ist.
Den kannst du schnell als Face wieder einsetzen. Also ich glaube nicht, dass er zum Kingdom geht. Ich finde, Kingdom ist so einfach verbrannt. Also da sehe ich halt einfach gar kein Potenzial mehr oder wie man das halt vom Standing oder auch von den Charakteren her richtig hinkriegen kann, weil man muss halt sagen, Roderick Strong ist halt der heraussticht. Matt Taven und Mike Bennett finde ich halt so absolut belanglos.
Ja, aber die sind gut. Das ist halt das Traurige. Das ist ein richtig gutes Tag-Team.
Ja, aber die sind halt, ich finde aber von der Ausstrahlung her sind die halt einfach so, ja, sind halt irgendwie da. Also ich kann halt denen eine Liste mit Wrestlern geben, wo ich sage, ja, die haben mehr Charisma.
Das stimmt.
Und ich glaube, klug wäre es eher, MJF macht ja auch immer die ganze Zeit den Paradise, wie heißt er? Paradise Sunrise.
Genau.
Sorry, ich bin echt müde, ne? Also bitte, ich kann mir eh Moves immer nicht merken und ich bringe die durcheinander, aber ich bin echt unfassbar müde. Deswegen,
Panama Sunrise. Dafür. Panama Sunrise.
Danke. Aber den macht er auf jeden Fall ja auch die ganze Zeit. Das kannst du eigentlich leicht bringen. Bring Adam Cole zurück, der sich halt rächt und dann hast du halt ganz schnell wieder geswitcht. Er ist dann wieder der Gute, MJF ist der Böse. Das kannst du schnell machen, aber beim Kingdom sehe ich halt eigentlich auch kein Potenzial mehr, warum man die zusammenlassen soll, weil ich finde auch ein Strong, da ist eigentlich mehr drin. Also ich finde, er wird quasi mit runtergezogen. Fühlt sich also an, als wenn man sich an die Beine von ihm festhält und dann man zieht ihn langsam mit runter. Und das ist dann, ja, weiß nicht. Das Match selber war cool, aber war leider auch komplett vorhersehbar. Selbst beim Finish, dass du wusstest, okay, Kingdom hält sich eigentlich eher raus, würde ich halt sagen. Die anderen haben die Show gemacht. Da waren die Highlights, da waren die Spots. Und am Ende klauen sie quasi den Sieg. Und das war halt auch so klassisch und eigentlich vorhersehbar.
Genau. Highlight natürlich wie immer Beast Mortos, also immer wenn der auch hier mit den Martins oder mit Action and Ready drin war. Ja, der ist halt einfach auch extrem gut. Also den würde ich mir natürlich auch in einer prominenteren Rolle immer wieder wünschen, aber
da kannst du keine Story erzählen.
Das ist halt immer schwierig, ja. Der bräuchte irgendwie ein Sprachrohr, der vom Stier auf Mensch übersetzen kann. Also. Genau, und was wir noch einmal so kurz angesprochen, also es gab ein Segment mit Sky Blue, die hier in Chicago in ihrer Heimatstadt sozusagen kurz ja vorgestellt wurde, hat sich hier im Juli den Knöchel gebrochen, kam hier auf Krücken raus, wurde interviewt, wurde ein bisschen so gefragt nach ihrem ja, gesundheitlichen Fortschritt. Und dann kam hier natürlich raus Mariah May, die Women's Champion, die hier nicht auf der Card war, also seit ihrem Sieg über Toni Storm, hat hier kurz geteased irgendwie ihre Championship Celebration, hat sie dann doch nicht durchgezogen, hat hier Chicago ein bisschen beleidigt und dann hat sie hier noch Sky Blue die Krücken weggetreten, hat sie ein bisschen verprügelt und das hat dann dazu geführt, dass hier Queen Aminata den Save gemacht hat und da bekommen wir auch tatsächlich bei Dynamite ein Match, also Queen Aminata wird hier oder möchte hier um den Titel herausfordern. Das war so eine kleine Zwischensequenz noch vor, ja, vor dem letzten Match.
Also ich fand das sehr unangenehm zu gucken. Ich fand die Promo, also erstmal bei Sky Blue finde ich es eh ein bisschen schwierig, wenn die in Rot rauskommt. Als Blue. Ich mochte eh ihr dieses Goss-Gimmick, dieses.
Ja, sie ist ja
deutlich cooler.
Sie war ja zuletzt Heel eigentlich mit Julia Hart gemeinsam.
Ja, ich fand auch sie in dieser Rolle ging halt deutlich mehr auf und jetzt hast du dieses Segment, wo du halt irgendwie auch das Gefühl hattest, man wartet so auf diesen Moment, wann darf ich jetzt reden? Jetzt bist du dran, dann kommt halt immer so ein Wort als Reaktion, was halt so künstlich wirkt. Also ich fand das Segment sehr, sehr schlimm. Das war sehr, bei mir war ein hoher Fremdschämenfaktor dabei. Ich kann verstehen, warum man es gemacht hat. Ich finde nur die Umsetzung nicht so doll. Bei Mariah May muss man jetzt auch ein bisschen aufpassen, dass man das halt jetzt dieses, ja, ich feiere hier nicht, ich feiere hier nicht, ich feiere hier nicht, nicht so lang zieht, dass man halt irgendwann sagt, ach ja, vor 8 Monaten habe ich einen Titel gewonnen, jetzt feiere ich den mal.
Ja, wenn sie das nächste Mal in England sind, nächstes Jahr, dann kann sie zu Hause feiern.
Also ich finde, da geht man halt einen Weg, der sehr gefährlich sein kann, weil Mariah May ist halt over, aber du merkst, da kann halt, ist auch ganz schnell so das Feuer weg sein, wenn du halt nicht aufpasst und da muss irgendwas passieren.
Ja, so viel hier zur Pre-Show, zur Zero Hour. Und ja, dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem Pay-Per-View. Und da haben wir natürlich, also bei All-In hat es nicht ganz geklappt mit der Variante, aber ansonsten MJF hat hier seinen Spot sozusagen verteidigt. Also wenn er hier nicht im Main-Event steht, dann ist er im Opener. Und wir haben hier ja eigentlich das Grudge-Match bekommen, MJF gegen Daniel Garcia. Wir erinnern uns, von 9 Wochen war es, haben sie auch im Kommentar gesagt, hat hier MJF seinen Heel-Turn hingelegt, hat hier Daniel Garcia quasi schwer am Nacken verletzt mit einem Tombstone-Piledriver aus den Seilen, also vom zweiten oder dritten Seil, glaube ich, war es. Und Daniel Garcia hier bei All-In zurückgekommen, hat MJF daran gehindert, mit dem Brass Knucks zuzuschlagen, weil der Diamond Ring, der ist ja von irgendeinem englischen Kleinverbrecher offenbar gestohlen worden, also tatsächlich. In der Storyline war es hier Daniel Garcia, der sich den Ring unter den Nagel gerissen hat und jetzt hatten wir hier das große Grudge-Match zwischen den beiden.
Ja, ich möchte kein Meckerkopf sein. Ich möchte aber jetzt am Anfang erstmal meckern. Ich fand die Ansetzung cool. Ich finde auch die Fehde, die letzte Promo von Garcia war richtig gut. Aber das Match war halt, also es ging erstmal so los, gehen wir mal von Anfang an. MJF kommt raus, sein Entrance, anstatt eine riesige Flagge, kriegt er halt ein riesiges Thank Me Later. Das fand ich ganz cool. Und anstatt dass Garcia halt ein Entrance hat, kommt er halt einfach in den Ring gestürmt und geht komplett auf MJF drauf. Und ich dachte, alles klar, die Story ist halt so, dass du ja gesagt hast, ja, ich will dich komplett kaputt machen. Also das war's dann mit deiner Karriere. Ich mach dich kaputt, ich zerstöre dich, wie du mich zerstört hast und sonst was. Und das hat total Sinn gemacht und ich hatte richtig Bock. Und dann hattest du einfach, das Match geht 23 Minuten 40, ich sehe es gerade. Das hat sich auch so angefühlt, weil das Problem ist einfach, du hast dann ungefähr 12, 13 Minuten lang eigentlich durchgehend den Fall gehabt, dass MJF dominant war. Daniel Garcia hat 1, 2 Hope-Spots, die aber auch eigentlich nicht so sind, dass du sagst, ich will dich zerstören, sondern es fühlte sich halt komplett wie ein normales Wrestling-Match an. Und wir hatten tierische Probleme, auf der Couch reinzukommen, weil die Story bzw. die Erwartungshaltung war halt, okay, wir sehen jetzt dieses persönliche, ich zerstöre dich, ich habe einen Hass auf dich, aber wir sehen halt ein Match, was irgendwie so sich komplett normal anfühlt und wo halt MJF natürlich auch sehr, sehr dominant war und was sich auch ein bisschen gezogen hat. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Geht es nur bis zu der Hälfte?
Ja, es war vor allem, also ich nehme es mal ein bisschen vorweg. Es war ein absolut fantastischer Pay-Per-View mit, ich glaube, fast ausschließlich wirklich sehr guten bis großartigen Matches. Aber wir hatten ein paar sehr starke Parallelen. Also wir hatten hier sowohl in dem Match als dann natürlich auch im Lights Out Main Event eigentlich die Geschichte, ich will dich nicht besiegen, ich will dich eigentlich kaputt machen, weil, ja, du halt in der Vergangenheit mir furchtbare Dinge angetan hast. Das war mal das eine. Was ich ihnen zugutehalten muss, sie haben hier das ganze Waffen und Klump und Plundergedöns nicht gemacht. Und wenn ich mir den AW-Roster im Moment ansehe, dann sehe ich eigentlich 4 Leute, eigentlich 4, 3 Top und einen fast Top-Mann, die alle schwere bis mittelschwere bis starke Nackenprobleme haben, nämlich MJF hat hier noch das Nackenproblem, Daniel Garcia natürlich hat das Nackenproblem, was auch eine Rolle spielt. Will Ospreay hat Nackenprobleme, Brian Danielson hat Nackenprobleme. Also in Wahrheit, wenn's blöd hergeht, quasi hier im unter der Prämisse, dass wir das alles hier natürlich als echt und ernsthaft betrachten, dann sind hier 4 deiner Top-Leute einen falschen Move davon entfernt, dass sie im Rollstuhl sitzen und nie wieder antreten können. Also das dazu, Daniel Garcia natürlich hier die Geschichte, die man ein bisschen erzählt hat, ist, sein Nacken ist immer noch angeschlagen, also er hat sozusagen die ärztliche Freigabe bekommen, aber der Nacken macht ihm nach wie vor Probleme und der Nacken wurde auch ganz stark hier bearbeitet. Und ja, also ich bin eigentlich gut ins Match reingekommen. Ich fand das auch gut, dass Garcia hier gleich attackiert, dass man dann nicht irgendwie beginnt mit einem Lock-up und schönem Chain-Wrestling, sondern dass ich die hier wirklich gleich mal ja auf die Fresse geben. Stimmt auf jeden Fall, dass die zweite Hälfte dann ein bisschen stärker war. Aber mir ist jetzt nicht so schwer gefallen, reinzukommen ins Match, sagen wir so.
Ja, bei mir war es einfach diese Erwartungshaltung wahrscheinlich und diese Stimmung. Aber es gab, erstmal muss man auch sagen, dieses Match hat auch etwas eingeleitet, was sich durch den ganzen Pepe gezogen hat, und zwar Spucke. Ich weiß nicht, was mit den Leuten los war an dem Abend, aber irgendwie war halt so einfach, ey, Spucke ist cool. Daniel Garcia hat halt gesabbert wie sonst was.
Ja, das hat er aber damals bei der Attacke auch schon gemacht. Also dem ist ja auch hier so die blutige Suppe aus dem Mund geronnen.
Und Anspucken ist auch eh generell anscheinend sehr beliebt gewesen bei diesem Pay-Per-View. Aber wie du halt sagst, es gab für mich, bei mir war das halt viel krasser. Ich fand halt diese erste Hälfte, weil 23 Minuten ist auch sehr, sehr viel. Fand ich so, war okay, aber hat mich halt gar nicht mitgenommen. Hast du auch ein bisschen bei der Crowd gemerkt, die eh sehr schwankend war. Und dann gab es so wie so einen Startschuss, wo auf einmal das genau so wurde, wie ich es wollte, wo es so richtig dieses unfassbar brutale, persönliche, rücksichtslose Daniel Garcia, der sich halt immer wieder hochpusht, der halt ja quasi schon blind vor Wut ist, dass er halt die Schmerzen ignoriert oder sonst was, sich da reinbettelt. Und diese zweite Hälfte fand ich richtig, richtig gut, weil das war auch, dann wurde es auch deutlich schneller. Es gab dann auch mehr Konter und es gab vor allen Dingen halt einfach dieses viel mehr Hin und Her. Und das hatte mir halt in der ersten Hälfte gefehlt. Aber in der zweiten Hälfte war das genau diese Art Match, die ich sehen wollte. Und diese Art Match, die auch in Daniel Garcia hilft, größer zu werden. Und das fand ich wiederum richtig, richtig gut erzählt. Auch dieses, irgendwann hat er so quasi den Hulk Hogan gemacht. Von ihm, ah ja, ich push mich hoch. Aber es reicht halt ein Finger ins Auge und schon ist die Luft wieder raus.
Genau, das war hier der Red Death, den wir dann sozusagen gesehen haben. Also wir haben jetzt hier nicht mehr den tanzenden Danny Garcia, den wir jetzt zuletzt gekannt haben, sondern, und ich glaube, das war die Szene, und ich weiß nicht, ob das dann bei dir schon der Punkt war, wo sozusagen du dann ins Match reingekommen bist, wo er dann eben wirklich nur aufsteht, ihn anstarrt, nichts mehr verkauft, dann gibt's ihm hier von MJF den Spuckebatzen ins Gesicht.
Das war der Startpunkt.
Genau, dann Danny Garcia beginnt hier ihn ordentlich zu verprügeln und bekommt dann einen Finger ins Auge und dann ist gleich mal wieder ein bisschen Pause. Aber dann hat er begonnen, hier wirklich zu kontern. Also MJF wollte hier unbedingt auch einen Piledriver anbringen. Den hat er dann gekontert in einen Boston Crab, hat dann Danny Garcia wiederum sich rausgekämpft, hat dann den Sharpshooter, also den Dragon Tamer, gezeigt, mit dem er auch schon mal Brian Danielson in der Vergangenheit besiegt hatte. Und auch da lehnt er sich nach hinten und Matt Menard am Kommentar sagt schon, ja, Vorsicht, pass auf, nicht so weit nach hinten, der Nacken. Und natürlich durchzuckt ihn dann der Nackenschmerz und MJF kann hier wiederum kontern in den Salt of the Earth. Also das war auch eine schöne Sequenz, wo sich sozusagen wirklich gegenseitig hier mal zur Aufgabe bringen wollten. Und ja, hat nicht so ganz geklappt, wie sie es wollten.
Ja, also mir gefiel auch, dass du das Gefühl hattest, dass Daniel Garcia, er ist immer noch der Jungspund, würde ich halt sagen, der ein bisschen naiv ist und mal ein bisschen den Kopf ausmacht in manchen Aktionen, dadurch halt einkassiert, weil er sich zu sicher fühlt. Und sei es halt einfach nur, dass er kurz zum Publikum schaut, das ist ihm oft passiert. Er ist quasi überlegen, guckt zum Publikum, ja, und aber genau in dem Moment nutzt MJF als erfahrener Wrestler das aus. Dass man das halt erzählt hat, trotzdem so Nuancen drin waren, wo du merkst, okay, er ist aber trotzdem gereift, weil beispielsweise, wenn es halt einen Tritt in die Familienjuwelen geben soll, von MJF, Garcia weiß so, ich weiß, dass der kommt, ich fange den ab. Also, dass er halt schon dieses, ja, ich bin schon besser vorbereitet als früher, dass das mitschwingt und das gefiel mir halt auch und auch dieses Gefühl, dass Garcia halt immer näher Richtung Sieg kommt und MJF dadurch auch immer mehr in diese, ja, eigentlich ist er ja jung, aber in diese Veteranenkiste greifen muss. Also von, okay, wie komme ich da raus? Wie kriege ich jetzt meine Chance wieder hin, damit er mich nicht besiegt? Und das fand ich gut erzählt.
Ja, und Danny Garcia hat ja zumindest an einem Punkt vermeintlich den Sieg auch hergeschenkt. Das hat hier eine Guillotine gezeigt und der Referee nimmt eben den Arm von MJF und ja, hebt den, um den fallen zu lassen. Und Danny Garcia fängt aber den Arm ab. Also er ist ja sozusagen noch nicht fertig, so will er nicht gewinnen. Gibt dann auch einen Jumping Piledriver gegen MJF, auch für einen Nearfall. Und dann aber MJF gewinnt wieder mal, also der Referee kurz abgelenkt. Es gibt einen Low Blow und es gibt ja so ein Cradle, was aber so ein bisschen auch was Bein einhakt, ähnlich wie so bei einem Fisherman Suplex. Und da hat man es eben so erklärt, also das war dann sozusagen hier auch der Sieg für MJF. Was hat man so ein bisschen erklärt, also in diesem Cradle hat er hier nochmal auch den Nacken ja überstrapaziert, da konnte Garcia nicht mehr rauskicken. Und dann ist das Match aber noch nicht vorbei, also MJF hier erdreistet sich sozusagen fast, dem noch einen Handschlag anzubieten. Dann schüttelt er auch tatsächlich kurz die Hand, hebt hier auch die Hand von Del Garcia, aber der zeigt seinerseits hier einen Low Blow und dann gibt's einen Piledriver von Danny Garcia vom obersten Seil. Ja, posiert dann noch so ein bisschen auch mit dem komplett ausgenockten MJF, so wie der das mit ihm gemacht hat zuletzt. Und ja, Danny Garcia geht hier durchs Publikum raus und ein bisschen Hintergrund habe ich nachgelesen. Also offenbar war hier sogar geplant mal, dass Danny Garcia das Match clean gewinnen soll. Der hat aber offenbar hier den neuen Vertrag noch nicht unterschrieben. Jetzt hat man sich das noch ein bisschen offen gehalten. Hat aber hier jetzt diese starken Auftritt nach dem Match bekommen und MJF wird wohl wieder mal in einem Film mitspielen. Und das war jetzt ein bisschen die Story auch, um den mal.
Ich hab's mir schon gedacht,
dass für eine Zeit ein bisschen rauszuschreiben aus den aktuellen Shows.
Ja, da habe ich alles klug gemacht. Also eigentlich habe ich auf Garcia getippt im Tippspiel, weil ich jetzt dachte, okay, der hat den Vertrag unterschrieben. Ich wusste nicht, dass nicht.
Ich dachte auch, wobei das hat Tony Khan vor 2 Wochen im Scrum, hat er ja so ein bisschen kryptisch, also da wurde er explizit gefragt, hat Danny Garcia hier schon unterschrieben? Und da hat er halt irgendwie so ein bisschen rumgedruckst und keine klare Antwort gegeben. Also es gibt wohl ein ganz gutes Angebot, offenbar ja auch ein besseres als das, was die WWE vorgelegt hätte. Aber es ist offenbar hier noch nicht final unterschrieben, dieses Angebot. Und deswegen, ja, wollte man hier offenbar noch nicht ganz stark auf Danny Garcia setzen.
Ja, mal schauen, was passiert. Wahrscheinlich sehen wir nochmal MJF, vielleicht in der Promo oder so, dass er halt dann nochmal weinerlich sagen kann, von, ja, ich kann jetzt nicht mehr wegen, bla bla bla, oder wie man das löst, keine Ahnung. Ich fand's auch gut, dass Garcia jetzt nicht auf die Bühne zurückgegangen ist, sondern dieses Jungspund, wutentbrannte, immer noch frustrierte, aber halt auch vor allen Dingen dieses, ja, voller Zornhafte durchs Publikum rausgehen. Das hat er auch in den Squash-Matches immer gemacht. Das gefiel mir. Das Match, wie gesagt, ich hatte Probleme reinzukommen. Für mich war das so ein okay bis gutes Match, weil die zweite Hälfte war halt gut. Die hat mir echt gut gefallen. Und vor allen Dingen hat die gezeigt, dass Garcia halt auch wirklich in der Maincard als Einzelwrestler funktionieren kann. Also er hat jetzt diesen weiteren Schritt gemacht. Es fehlen noch sehr viele Schritte, aber die Fehde hat ihnen auf jeden Fall geholfen.
Ganz genau, ja. Und ja, vor dem nächsten Match haben wir noch ein paar Clips gesehen, nämlich aus dem Backstage-Bereich hier die jeweiligen Umkleidekabinen von Swerve und vom Hangman. Und die werden dort sozusagen streng bewacht von mehreren Security-Leuten.
Warte, muss ich dich was fragen? Mein Gedankengang, ich weiß nicht, wie war dein Gedankengang dabei, als du die beiden gesehen hast, die da standen, in Kleidung, umringt von Security und es dann hieß, ja, die dürfen die Kabine jetzt nicht verlassen, bis es losgeht. Und ich habe nur gedacht, okay, warte mal, die sind eigentlich schon fertig angezogen. Zumindest Hangman sah halt schon fertig aus. So, bleibt das jetzt? Bleiben die jetzt einfach 3 Stunden da stehen und das war's dann? Und die Security guckt? Oder?
Ja, was hast du denn also gedacht? Ich habe mir da ehrlich gesagt gar nicht viel dabei. Also auf den Gedanken bin ich gar nicht gekommen. Ich habe jetzt auch gar nicht in diesem Clip nämlich drauf geguckt, wie die angezogen sind. Weil ich dachte, du willst jetzt irgendwie drauf hinaus, die waren da noch in Zivilkleidung und müssen sich jetzt hier vor den Securities umziehen, denen zu gucken, dass sie da auch nicht irgendwie, weiß nicht, eine Maschinenpistole in der Unterhose irgendwie rausschmuggeln oder so. Nein, also ja, die waren hier und waren sozusagen unter strenger Bewachung und hat gesagt, dass es auch hier um Backstage gibt, natürlich auch viele Gäste und Familie von Wrestlern sind auch Backstage und so, um die alle zu schützen, dass die sich hier nicht schon vorab sozusagen Backstage massakrieren. Sind die sozusagen eingesperrt im jeweiligen Lockerroom und ja, müssen dort drauf warten, bis es losgeht. Und ja, war dann noch eine eine ganze Weile natürlich, ja, wie du sagst, was die warten müssen.
Die dürfen nicht aufs Klo, dürfen nicht trinken, die armen Jungs.
Genau, das gab's nicht, war das nicht irgend so ein TNA-Match früher, wo es hieß, wo die Leute vermeintlich in der Storyline 24 Stunden eingesperrt waren in einem dunklen Raum, ohne Essen, ohne Trinken, ohne Schlaf. Und dann lässt man sie sozusagen aufeinander los. Also das hätte
halt jetzt ein bisschen,
das kann auch gut aus der Zeit sein.
Kann sein. Ja, komm, nächstes Match. Da bin ich mal gespannt, was du sagst.
Nächstes Match, ja. World Tag Team Title Match hat sich ja relativ kurzfristig, was hat sich nicht kurzfristig ergeben bei 2 Wochen Bild, aber einiges davon war natürlich längerfristig schon geplant. Das hier nicht. Das waren hier nämlich World Tag Team Title Match, die Young Bucks als Champions gegen den Blackpool Combat Club, also gegen Claudio Castagnoli und Wheeler Yuta, die sich da recht kurzfristig bei Dynamite erst ein Match erbeten haben, nachdem sie hier auch hat so ein bisschen die Storyline auch vom Titelmatch reingespielt. Bryan Danielson wurde hier attackiert von Jack Perry, von Okada, von den Bucks. Und ja, Claudio und Wheeler hier den Save gemacht und haben dann gesagt, eigentlich haben wir am Wochenende noch nichts zu tun. Hätten wir gern ein Tag Team Titelmatch und das haben sie auch bekommen. Ja, Match selbst hat mir gut gefallen. Wie sagt man es jetzt, ohne dass es schlecht ging? Ich meine, wenn ich jetzt despektierlich sage, es war halt ein sehr gutes Young Bucks Match, dann ist das eigentlich als Lob gemeint, weil es war ein sehr gutes Young Bucks Match. Aber die Young Bucks Matches, ja, die fließen so ein bisschen ineinander. Also das ist halt, das ist halt Jammern auf hohem Niveau, so, oh nein, die haben ein hervorragendes Tag Team Match abgeliefert, wie langweilig.
Können sie es wagen? Ich sag mal kurz und knapp, ich fand's richtig, richtig gut. Uns hat's richtig Spaß gemacht. Es war halt nicht Big Time Feeling oder sonst was, aber du hast vor allen Dingen hier etwas gehabt, was auch konträr zum All-In-Match für mich halt ist, wegen halt dort was acclaimed. Ich fand, die beiden Teams haben super harmoniert.
Ja.
Die haben super gut funktioniert. Du hattest jeder Wrestler, also du hast die Young Bucks halt als Team, die halt gerade diese Double Moves halt super machen, wie kein anderer. Dann hast du Claudio, der halt als der Supermann schlechthin dargestellt wurde, als das Kraftpaket, was er ja auch ist, absolut pervers. Und Wheeler Yuta, der halt so dieser Fighter ist, der aber auch technisch sehr gut ist. Und ich fand, ja, ich vergleiche mal mit einem Kinofilm. Das war jetzt halt kein Oscar-Film oder sonst was, aber das war halt so ein richtig guter Popcorn-Film für mich, wo ich mich zurücklehne. Anschließend habe ich den Film wahrscheinlich auch wieder vergessen, aber ich sag einfach, ey, in der Zeit habe ich richtig Spaß gehabt. Und so ging es auch Sarah. Also wir saßen halt hier und haben einfach nur gesagt, ey, das macht gerade richtig Spaß zuzugucken. Und das ist unterhaltsam, es ist spektakulär, es wurde auch irgendwann spannend, was auch immer meistens bei Young Bucks Matches irgendwann passiert. Und das war für mich komplett rundes Match, wie du es genauso bringen kannst, wenn du keinen wirklichen Aufbau hast und unterhalten willst. Muss es auf der Card sein, bei insgesamt echt vielen Matches, nicht zwingend. Aber wenn, dann mach es bitte so, weil das nehme ich gerne. Das hat mir total Laune gemacht. Ich habe auch nichts zu kritisieren daran.
Nö. Nein, es hat so ein bisschen, also wir kommen ja gleich dann noch auch drauf, was hier im Titelmatch und auch nach dem Titelmatch dann passiert ist. Es hat hier auf jeden Fall so ein bisschen nochmal etabliert, also Claudio und Wheeler, tolles Team, jetzt hier halt ein bisschen Pech gehabt. Sie sind ja auch die aktuellen Trios Champions gemeinsam mit Pac. Und ja, war ein fantastisches Match, also kann man nicht anders sagen. Claudio natürlich hier ordentlich losgelegt, ist auch eine gute Base natürlich für diese ganzen Moves. Und du hattest hier eigentlich den Blackpool Combat Club, die großteils dominieren. Wheeler Yuta dann mal ein bisschen in Bedrängnis, dann gibt's eben den Hot Tag Richtung Claudio, dann gibt's, ja, Claudio, wie du sagst, das Kraftpaket, Double Suplex. Ja,
mit guter Cardio, so viel wie der gelaufen.
Mit guter Cardio, genau, läuft ordentlich rum, teilt ordentlich aus, gibt dann noch den Giant Swing mit über 20 Umdrehungen. Ja, letztlich Claudio noch mit so einem Super European Uppercut hoch aufs oberste Seil, den Superplex runter. Dann soll Wheeler Yuta hier noch mit einem Senton kommen, Matthew Jackson, bekommt hier aber die Knie hoch und rollt ihn ein mit einem Cradle, damit ja Titel verteidigt, also jetzt nicht hier die große Zerstörung, nicht irgendwie hier More Bang for Your Buck oder EVP Trigger oder TK Driver, sondern ja, war mehr oder weniger ein Glücksgriff, den hier noch mit einem Cradle zu erwischen, also auch BCC stark ausgesehen, auch als Verlierer. Haben wir mal so bekommen, war ein sehr gutes Match. ja, und spielt für mich ein bisschen so auch in der Art und Weise, wie man den BCC noch dargestellt hat, dann auch später noch hinein. Aber
ja, ich finde generell in den letzten Wochen hat man es geschafft oder Monaten, dass Claudio vom Standing her immer größer wurde. Also ich sage das nicht, dass es ein Main Event, aber ich finde so, der ist so oft gewesen jetzt in größeren Matches oder in halt guten Weekly Matches oder jetzt halt hier Pay-Per-View. Und der war fast immer so der MVP dabei.
Ja, und ich glaube, wir wissen ja jetzt dann auch bald, warum man den stark dargestellt hat, aber da kommen wir gleich dazu. Jetzt kommen wir mal, ja, zu einem Banger. Anders kann man es nicht sagen. AEW International Title, Will Ospreay gegen Pac, also sozusagen den dritten im Bunde bei den aktuellen Trios Champions. Der möchte sich hier aber natürlich auch den International Titel holen. Ja, hat ja auch Will Ospreay zuletzt noch, der war schon gedanklich ein bisschen einen Schritt weiter bei Ricochet, hat sich gerecht, weil da ist er mit einem, ja, Poison Runner auf der Rampe sozusagen hier attackiert worden. Auch, wie gesagt, nicht gut für seinen Nacken. Den hat er ja auch entsprechend mit Tape hier nochmal ein bisschen unterstützt. Und ja, zweites Match erst zwischen den beiden, also 2019 bei RevPro hatten sie mal ein Match. Und ja, die haben natürlich hier mal gezeigt, dass, also ich habe hier eine ganze lange Liste
an Moves
und Spots mir aufgeschrieben. Die werden wir jetzt hier nicht durchgehen.
Doch, also, wir machen es einfach wie bei Jericho damals bei WCW, wo er einfach so diese 1000
die 1000 Moves. Ich glaube, es war noch knappe 1000. Nein, aber also ich glaube, wenn du irgendwie die Augen schließt und dir vorstellst, wie könnte ein Pac Will Ospreay Match aussehen, also so.
Ja, was soll man dazu sagen? Also es war einfach vom Beginn bis zum Ende absolut spektakulär. Ich fand auch sehr cool dieses Gefühl, oder ich mag gerne dieses Kräftemessen. Und zwar dieses akrobatische Kräftemessen von, ja, ich kann jetzt dort rauskommen mit irgendeinem Überschlag, lande auf den Füßen, ich kann das auch, ich kann das auch.
Das Kräftemessen, von dem du sprichst, hat in etwa so begonnen, dass wir, glaube ich, innerhalb von, ich glaube, es waren noch keine 2 Minuten, hat mal jeder der beiden vom Top Rope nach draußen einen Sky Twister Press gezeigt.
Ja, kann ich auch.
Ja.
Wer nicht, ne? Nein, es war einfach, ich sag mal so, wer ist Olf hier, ne? Olf würde jetzt erstmal jeden Move durchgehen und ich würde halt nur denken, wie war das Match gucken für ihn? Weil das Match gucken müsste dann für ihn so gewesen sein, er schreibt ganz schnell 4, 5 Moves, dann atmet er kurz durch, weil es gibt dann immer diese 10 Sekunden Pause, da gibt's halt die nächsten, da gibt's wieder halt diese kurze Pause, dann die nächsten, der war so richtig wie so Morsecode. Das fand ich halt super. Es war spektakulär, was die beiden technisch drauf haben. Es ist phänomenal. Ich finde immer noch, dass Pack halt auch unterschätzt ist, weil ich finde, der kann auch cooles Character-Work machen. Die Crowd hatte Bock, allerdings, da gibt es halt für mich einen dicken Abzug in der B-Note. Ich fand es unsäglich, dass halt in diesen Pausen, es war auf jeden Fall eine Chicago-Crowd, die anders war als sonst, eine Chicago-Crowd, die mitgenommen werden will, aber mitgenommen werden muss, also nicht selber aktiv ist, sondern halt in den Pausen war wirklich Totenstille. Also nicht mal so, ey, jetzt gehen wir noch mit, machen selber ein bisschen was, sondern da war halt ganz oft immer dieses,
wobei das mehr, das ist dann besser geworden. Also am Anfang ja, irgendwann war dann dieser Punkt erreicht, wo die komplett ausgerastet sind, auch zwischendurch.
Aber es zog sich für mich halt generell durch den Pay-Per-View, dass immer wenn so diese Pausen waren, wo du denkst, okay, Zuschauer, jetzt ist euer Moment, jetzt könnt ihr halt das überbrücken, baut ein bisschen Spannung auf, dass da halt nicht viel kam, aber das Match selber, es war halt einfach spektakulär. Es gab einen Konter vom Pack und ich kann ihn nicht benennen, nicht nur, weil ich müde bin, sondern einfach, weil ich den Move nicht kenne. Ich habe das noch nie gesehen. Ich weiß auch nicht, wie das anatomisch geht, dass du halt in der Luft, während du eigentlich gleich beim Überschlag auf dem Boden landen wirst, dich aber selber nochmal schneller drehst, wodurch der andere aber auf dem Boden landet. Ich weiß nicht, wie du so einen Konter machen kannst. Die haben eine Chemie sondergleichen und ich saß nur auf der Couch. Sarah stand irgendwann, natürlich, weil ist ja Ospreay. Die fand das halt so cool. Aber irgendwann habe ich halt nur gesagt, ey, ich möchte eigentlich gar nicht Ospreay Ricochet, sondern ich möchte Ospreay, Pack und Ricochet in Triple Threat Match.
Das habe ich mir zwischendurch auch gedacht. Also apropos Ricochet, den haben wir auch gesehen. Den haben wir Backstage gesehen. Der hat sich das Match angeguckt. Also der hat das,
wie der normale Mensch macht, schräg zum Fernseher.
Ja, zumindest nicht mit dem Gesicht zum Publikum und den Kopf um 180 Grad nach hinten gedreht. Also es
ich finde das schwierig
beim Wrestling. Die schönste Szene von etwas im Fernsehen an, sondern hatten wir in der Pre-Show, nämlich hier die MXM, die sich ja sozusagen der eine den anderen, ja, hochgehalten hat oder über die Schwelle getragen hat bei,
das stimmt,
beim Ansehen. Nein, also wir hatten hier absolut verrückte Sachen, also auch brutal. Es ging dann draußen ein bisschen zur Sache, Osprey in die Barrikaden, in die Absperrungen hineingeworfen. Beim zweiten Mal übrigens hat er sich da nicht mehr reinwerfen lassen, sondern hat gedacht, dann springe ich mal und lande elegant oben auf der Barrikade und ja, springe von da einen Move. Ich glaube, das war so ein Clothesline oder Flying Forearm runter. Dann gab's ein Sasuke Special, dann gab's einen Running Moonsault nach draußen von Osprey, dann gab's so einen, ja, seinen Twisting Kick. Dann macht Pack einen Moonsault, wird gefangen, kontert
das
aber diesen Moonsault in einen DDT und knallt hinten gleich nochmal eine Liger-Bomb nach, weil warum nicht?
Ja, vor allen Dingen allein das Fangen hätte ja schon ausgereicht, dass du sagst, oh mein Gott, was ist das denn? Aber dann direkt der nächste Konter. Ich fand, man muss ja auch dazu sagen, es ist ja auch dieser schmale Grat zwischen Spot-Monkey-Match und cooles, spektakuläres Wrestling-Match. Und ich fand, beide haben ein Wrestling-Match halt gehabt, was richtig cool war. Es war eben nicht nur dieses Spot an Spot, sondern du hast halt wirklich die ganze Zeit dieses Gefühl gehabt, ja, dieses Kräftemessen geht halt immer ins Extremere, weil jeder kann den anderen auskontern durch die Athletik, die man halt hat und durch die Technik und durch die vielen Moves, die man halt kennt. Und dadurch wurde halt auch, wie du halt sagst, es wurde ja auch immer brutaler und immer härter und diese genau. Steigerung, das fand ich halt so wichtig bei diesem Match, weil du halt dadurch halt auch eine Story hattest, wo du halt auch gemerkt hast, okay, der Pack ist eigentlich nie so richtig K.O., wenn Osprey denkt, okay, jetzt habe ich dich. Man darf bei ihm gar nicht sicher sein, das hat halt auch Osprey immer mehr quasi realisiert, indem er halt beim Move, wo du denkst, okay, jetzt ist Ende, eigentlich, jetzt kann ich ihn pinnen, dann aber doch noch einen hinterher macht und doch noch einen hinterher. Und das hätte er halt vorher nicht gemacht. Die Geschichte gefiel mir halt echt gut.
Genau, und sie kennen sich halt, also sie kennen auch den jeweiligen Stil. Also sie hatten halt nur dieses eine Match in der Vergangenheit, aber die wissen natürlich genau, was der andere macht. Also Pack zum Beispiel weiß genau, wann er sich ducken muss, wenn hier von hinten hin Blade kommt. Dann gibt's den German Suplex, wo Osprey aber sozusagen sich überrotiert, auf den Beinen landet, zeigt einen Oscutter. Und dann haben wir halt auch wieder diese Geschichte. Also Osprey hier, dann ist sein Nacken, schmerzt dann kann er hier nicht rechtzeitig zum Cover kommen, gibt's einen Two-Count. Osprey will den Oscutter zeigen, sind sie bei einem Apron draußen. Dann gibt's einen Counter, es gibt einen German Suplex auf den Apron. Also dann gibt's einen Poison Runner auf den Apron. Und dann gibt's hier den Brutalizer. Also nochmal hier die Attacke gegen den Nacken, wo Osprey gerade noch es irgendwie schafft, hier in die Seile zu kommen. Dann soll es den Broken Arrow geben. Osprey cradled. Also die haben hier wirklich, ja, nicht nur die spektakulären Moves gezeigt, sondern auch die Konter jeweils zu den spektakulären Moves.
Und vor allen Dingen alles sauber.
Also alles sauber, ja, alles,
das finde ich halt das Bilderbuch. Ne? Ja, es ist halt, es passiert so schnell. Also das siehst du ja oft, wenn dann dieser Double Screen kommt und du siehst, wie schnell diese Moves waren, aber du siehst halt, wie flüssig das aussieht bei denen. Wo du halt weißt, bei anderen Wrestlern, die müssten 3-4 Mal nachgreifen. Irgendwann wirst du ja außer Puste sein, aber ist halt bei denen gar nicht der Fall. Und ja, mir gefiel auch, am Ende wurde ja auch dieses Brutalere, dieser Brutalizer, der hat der Pack immer mehr ausgepackt. Das war einfach wirklich, ja, ich gehe jetzt komplett drauf und dieser Ausschlag, dass du sagst, ja, Osprey ist wirklich jetzt kurz davor, dass halt diese Schmerzen, das wird halt ihm doch zu viel. Vielleicht schafft Pack es halt doch, natürlich war klar, dass er es nicht schafft, aber die Geschichte, dass halt Pack ihn immer mehr in diese Enge treibt, das fand ich sehr gut.
Ja, und was ich bei den beiden noch finde, also weil du sagst, die Perfektion ist, du hast auf der einen Seite hier Will Ospreay, bei dem alles aussieht wie gemalt, und bei Pack sieht's auch gut aus, und bei Pack hast du aber, egal was der macht, finde ich, bei jedem Move hast du nochmal so 10%, 15%, 20% mehr Aggressivität,
ja,
drinnen. Also alleine gab es dann einen Hidden Blade, wo du dachtest, okay, jetzt ist hier vorbei. Und wirklich, ich glaube, das war einer der knappesten Kickouts, den ich jemals gesehen habe.
Oh ja.
Wo Pack aber auch mit einer Intensität einfach hier nur die Schulter hochreißt. Ja, dann, also da haben wir schon dazwischen jetzt eine ganze Menge Spots ausgelassen. Es gab so Powerbomb in den Hurricane. Ja,
aber das kannst du nicht.
Poison Runner, Brutalizer, Hidden
Blade. Das ist so ein Match, wo ich einfach sagen würde, ey, ist mal nicht die Moves alle aufzählen, sondern einfach, ey, guckt euch das an, weil das war einfach richtig, richtig gut, spektakulär. Wenn man irgendjemand sagen soll, ey, Wrestling ist also langweilig, einfach das Ding zeigen, dann
genau.
Derjenige davor sitzen und fängt so, Physik, hallo? Kennt ihr das? Nö, kennt ihr nicht.
Das und den Main Event, ne? Dann
hast ja, da kommt du einen
Überblick über das Wrestling. Nein, und auch, ja, Finishing-Sequenz war absolut spektakulär, also auch von der auch hier von der, ich nenne es mal Fluidität, mit dem das alles umgesetzt wurde. Also es gab einen Top Rope aus Cutter, dann gab es, sollte es geben, den Stormbreaker, dann kurz gedacht, ah, hier Tiger Driver, nein, Stormbreaker. Der Stormbreaker wird gekontert in den Hurricane Runner, wo Pack dann sozusagen hier auch noch die Beine einhakt für den Pin. Und Osprey kontert aus dieser Position heraus in einen Styles Clash. Es gibt den Styles Clash, dann gibt's eine Hidden Blade und damit auch die Titelverteidigung
von Osprey. Aber das ist das, was ich meinte, so dass er halt nach dem Styles Clash nicht sagt, ich versuche direkt den Pin, sondern nee, komm, eigentlich könnte ich den Pin versuchen, aber das mache ich nicht. Ich will auf Nummer sicher gehen. Und deshalb hat mir das Finish so gut gefallen, weil das halt so logisch war. Einfach, okay, das zeigt halt auch, dass Pack echt ein gefährlicher Gegner ist und ich warte gar nicht lange, weil wenn ich dich versuche zu pinnen, kriegst du halt diese 3-4 Sekunden, um Luft zu holen und dann, bumm, nee. Ich ziehe direkt komplett durch, gar kein großes Warten. Und wie du halt sagst, dieses, ich nenne es Fluffige, finde ich schöner. Das hat mir super gefallen. Und auch dadurch fühlt es sich nicht so an, von ja, ich habe dich komplett K.O. gehauen, sondern einfach, ich habe es geschafft, dass ich diese 3 Sekunden Zeit hatte, wo du nicht fit genug warst. Und es war nicht viel mehr, weil danach waren beide ja recht schnell wieder auf dem Bein auch. Genau das ist ja die Geschichte. Das hat mir so gefallen, dass es halt eben dieses Knappe war.
Genau. Und ja, wir sehen dann noch Ricochet backstage, der sich das hier anguckt, der auch applaudiert. Und ein bisschen später können wir vielleicht kurz vorgreifen, weil es ja, so spannend war. Das war eigentlich nach dem nächsten Match. Wird Osprey hier backstage interviewt von Renee Paquette. Ja, dann will er hier auch schon Ricochet haben. Kommt eigentlich so ein bisschen auf die freundliche Nummer. Ricochet aber recht aggressiv, kommt hier ins Bild. Und ja, Osprey gibt ihm mit, also gewinnt doch mal ein paar Matches hier. Also er hatte ja jetzt erst eines gegen Kyle Fletcher, aber Osprey will quasi gegen ihn wrestlen, sagt jetzt, gewinn mal ein paar Matches, dann kannst du mich hier um den Titel fordern, dann gehst du zu Tony Khan. Ja, und Ricochet sagt ihm, passt, mach ich. Also das Match werden wir auf jeden Fall bekommen und ja, also gib mir...
Da muss ich mal kurz reingrätschen, weil das ist für mich jetzt wichtig. Wichtig ist, dieses Match will jeder sehen. Das hast du ja auch schon gemerkt beim Publikum, als damals Osprey rauskam, damals vor 2 Wochen, oder halt jetzt auch, als sie zu sehen waren, das Publikum halt genau dieses Match sehen will. Aber dieses Match alleine reicht mir nicht. Ich will auch, dass Ricochet ein Motiv hat, Charakter. Also muss nicht extrem sein. Ich möchte halt, dass da jetzt so dann ein Startschuss ist. Wir erzählen jetzt, warum die beiden gegeneinander und auf welcher Seite oder wie Ricochet jetzt eigentlich zu Osprey steht, weil eigentlich wirkt halt Ricochet sehr faceisch und hat dann gesagt, hey, was machst du mich denn jetzt hier so blöd an? Ich hab da gar nichts gemacht, so nach dem Motto. Das war mir zu lieb. Ich möchte schon eine Kante haben. Entweder einer von beiden muss halt schon eine gewisse Aggressivität zeigen.
Was ich hoffe, und ich habe ein bisschen die Hoffnung, weil jetzt sehr viele gute Videopackages kommen, ich hoffe, dass man, aber das erste oder das ganz spektakuläre Match, über die alle gesprochen haben, das war ja damals im Best of Super Juniors bei New Japan, dieses absolute ja Killer-Match, was auch Clips auf Twitter hatte. Also ich hoffe, dass man hier aus vergangenen Matches, sei es bei New Japan, sei es bei RevPro, Clips zeigt und am besten noch so mit Tweets aus der damaligen Zeit und vielleicht auch jetzt, weil wir haben ja hier diese jüngere Generation der Flyer. Wir haben Dante Martin, wir haben Action Andretti, wie sie alle heißen, die vielleicht sich dann hinsetzen und sagen, ja, damals, das habe ich gesehen, das war meine Motivation, waren sozusagen hier die Wegbereiter für diesen Stil. Also ich hoffe, dass man im Vorfeld von diesem Match schon darauf hinweist, dass es da eine Geschichte gibt, dass das bahnbrechend war, dass das schon vor Jahren für Kontroversen gesorgt hat. Damals waren sie aber noch jünger, jetzt sind sie älter, jetzt sind sie erfahrener. Also ich freue mich schon und ich hoffe, wir bekommen es auf irgendeine große Präsentation auch vor diesem Match. Und ja, wie du sagst, also es soll hier natürlich um den Titel gehen, aber es soll hier natürlich auch darum gehen, sozusagen, wer ist hier der...
Weiß der beste Highflyer der Welt.
Spektakulärste Wrestler der Welt. Und ja, Pack ja vielleicht noch nicht ganz fertig. Also gib mir Osprey, gib mir Pack, gib mir Ricochet, gib sie mir in jeder möglichen Kombination. Aber und knack sie mir noch mit einem Three-Way hin
am Ende. Ey, und ohne Witz, Toni, wenn du zuhörst. Wir wissen, Toni hört immer zu. Pack die 3 in ein Match, sagt den Jungs, ey, 60 Minuten Zeitlimit, aber ich gebe euch nichts vor, wenn ihr 60 Minuten machen wollt, macht einfach, ihr dürft machen, was ihr wollt. Ich lehne mich zurück, ich nehme das, ich gebe 8 Bananen schon vorher. Es ist mir egal. Ich würde es direkt nehmen. So, aber ja. Direkt nehmen. Ich muss jetzt, da eigentlich leitest du über, das finde ich auch sehr schön, dass du das machst, weil ich kann sowas nicht. Aber ich muss überleiten, weil ich möchte nämlich den einen Satz sagen, den ich nie gedacht hätte, den ich sagen würde. Unpopular Opinion wahrscheinlich, aber wir kommen jetzt zu meinem Match of the Night.
Es ist bei mir tatsächlich sehr ähnlich. Und normalerweise würdest du ja sagen, also, puh, die armen Schweine, die hier einem Pack Osprey Match folgen müssen, das ist quasi hier der Deathspot. Also, da hätten wir uns jetzt vielleicht erwartet. Das war ja bei All In ganz ähnlich hier mit dem Mercedes Moné gegen Britt Baker Match, die so ein bisschen in der unglücklichen Position war. Und da denkst du dir, okay, diesem Match jetzt irgendwie folgen, das wird schwierig. Was bekommen wir da? Und das haben wir bekommen. Wir haben bekommen den Chicago Street Fight, Willow Nightingale gegen Chris Statlander, wo man sich im Vorfeld gedacht hat, okay, die hatten jetzt ein paar Matches, das wird ganz nett werden. Was die mal gemacht haben, ist komplett dezent die Hütte abgerissen und wahrscheinlich eins der besten Frauenmatches in den USA der letzten 20 Jahre hingelegt, würde ich mal so als kleinen Aufhänger behaupten.
Ja, also ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Schon beim Entrance hattest du das Gefühl, Statlander, ich finde den Theme-Song so unfassbar schlecht, weil er so belanglos ist, zieht kaum Reaktion. Alles klar, Willow kommt raus, komplett over, hat schon ein Outfit an, wo du denkst, so, ja, das Outfit hat sie halt schon mal, das macht sie halt, wenn die halt brutale Matches macht und das passt halt zu ihr. Und dann legen die beiden einfach los und liefern halt nicht nur. Wir haben schon sehr brutale und spektakuläre Matches von Frauen gesehen bei AEW, aber noch nie in diesem Tempo. Also ich habe auch bei Männern, ich habe, glaube ich, selten einen Streetfight gesehen, der dieses Tempo hatte. Die haben 15 Minuten gehabt und die haben 15 Minuten halt einfach abgerissen, ohne Pause. Und die haben so viele Sachen gemacht. Ich mag Brutalität, ich schäme mich dafür und so weiter, aber das war halt einfach, ich hätte niemals gedacht, dass man so viele Waffen einsetzt, so viele Varianten. Aber das Match war von ersten Sekunde an eine Schlacht. Das war einfach nur eine absolute Schlacht, wo beide knallhart durchgezogen haben. Es gab auch kein Zurück. Es gab immer wieder dieses, eigentlich mag ich das Gekreische nicht oder sonst was, aber hier war das immer dieses, wie soll man sagen, wenn Willow vor Wut schon nach den ersten paar Moves direkt schreit, so fängt, dass sie sich halt selber pusht. Das ist so fast schon so animalisch irre, gladiatorenmäßig. Ey, wir saßen davor, wir konnten nicht glauben, was wir da sehen, weil das war einfach, es war unfassbar gut, aber es war halt auch in einem Flow sondergleichen. Es war halt, ich sag die ganze Zeit, halt, nicht halt, let's go. Es war fantastisch. Mein Highlight war auf jeden Fall der Glasspot. Ich nehm's einfach vorweg, auf der Rampe oben. Den habe ich nicht kommen sehen und auf einmal haut Willow da halt einfach die Glasstangen.
Die Neonröhren waren die das, die zusammengetapten, ja.
Auf Kuss drauf und ich denke, ja, alles klar, wie soll denn das hier noch mehr eskalieren? Aber dann ist es halt wieder der Punkt, es eskaliert halt immer mehr. Da ist ein Tisch neben der Rampe, alles klar. Ich hau dich nicht nur da durch, sondern wir springen mit voller Wucht durch. Ich kritisiere das oftmals bei den Frauenmatches bei AEW, weil es halt viele Wrestlerinnen leider machen, dieses Sloppy Wrestling. Also halt, die machen einen Schlag, weil das sieht halt immer so sanft aus, so vorsichtig oder gehen halt in die Seile, aber kurz vorher bremsen sie ein bisschen. Britt Baker macht das sehr oft zum Beispiel. Und die beiden hier haben aber einfach durchgezogen. Da war so ein Schwung in jedem Move drin und so viel Power. Holy shit, das war. Ich kann da nichts meckern. Das ist mein Match of the Night. Ich fand das, ich hab's niemals gedacht, aber es war fantastisch. Und die 15 Minuten haben sich angefühlt wie 2.
Ja, also es ging ja auch schon mal wirklich sehr, sehr schnell los. Also Stokely bringt hier schon einen Stuhl mit zum Ring. Statlander will sofort damit zuschlagen, Willow duckt sich durch, es gibt einen Pounce, es gibt eine Buckelbomb, es gibt einen Cannonball in die Ecke. Das waren, glaube ich, mal so die ersten 30 Sekunden.
Dann 30 Sekunden, dann.
Dann gibt's den nächsten großen Spot. Statlander powerbombt hier Willow vom Apron nach draußen und zwar gleich durch mal den Announce Table durch, den es auch im Gegensatz zu dem härtesten Announce Table aller Zeiten bei Gunther gegen Randy Orton, den es sofort wunderbar zerbröselt. Dann stellt sie draußen noch einen weiteren Tisch aus, den Stokely derweil hergezaubert hat in der Zwischenzeit. Und ja, dann gab es mal den ersten, also da habe ich wirklich laut aufgeschrien. Willow ist am Tisch, Statlander vom Top Rope will hier ja so einen Somersault senden, zeigen, also zeigt den auch. Willow rollt sich herunter, ist ein bisschen zu langsam und bekommt noch in voller Wucht die Beine von Statlander hinten in den Kopf und den Nacken. Also das ist dann Kandidatin Nummer 5 mit Nackenproblemen wahrscheinlich. Demnächst dann gibt's aber sofort den Pounce durch die Barrikaden durch, also die Barrikaden brechen unter dieser.
Ey, das sah so fett aus, ne? Masse. Wann siehst du das denn bei Frauenmatches? Mal ernsthaft.
Ich meine, ich glaube, das war damals schon, den hat, glaube ich, Claudio im Tag Team Match schon angeknackst. Ich glaube, das war die gleiche Barrikade. Also aber Willow hat ihn dann endgültig die Barrikaden oder die Absperrungen dann endgültig zerstört, genau. Und dann kamen wir zu dem Spot, den du schon gesagt hast. Sie brawlen dann die Rampe hoch. Stokely bringt hier so einen ganzen Mülleimer voll, ja, Klump an, diversen,
voller diverses
Zeug. Genau, läuft dann aber gleich mal davon, damit er selbst nichts abkriegt. Statlander holt sich hier einen Barbed Wire Baseball Bat und dann eben hier haben wir diese Szene, die du angesprochen hast, also so ein paar zusammengebundene Leuchtstoffröhren, die hier mal dezent am Schädel von Chris Statlander zertrümmert werden. Die beginnt dann auch gleich mal zu bluten, entsprechend, wie es eben ja so sein muss. Es geht wieder zurück in den Ring, dann gibt's mal Bodyslams, also auch Statlander bodyslammt hier entsprechend Willow und ja, Willow holt sich eine Kette, Stat holt sich einen Beutel Buntes. Im Endeffekt sind's hier natürlich
Reißzwecken,
Thumbtacks, genau. Ja, und dann geht's mal richtig los. Also es gibt hier mal ordentlich mit der Kette, und dann soll's hier eben die Thumbtacks geben. Und auch ein sehr schöner Spot, den habe ich so noch nicht gesehen, vor allem noch nicht bei den Männern. Natürlich, Statlander will hier einen X-Kick zeigen. Willow, ja, ist nicht da, wo sie vermutet wird. Und Chris Statlander landet dann sozusagen hier im Spagat in den Thumbtacks und bekommt ja ein paar Tags in den allerwertesten. Also haben sie einen Kommentar gesagt, viel Spaß dann beim Heimflug die nächsten Tage. Also auch das natürlich ein Spot, den habe ich so noch nicht gesehen.
Nee, aber es ging ja auch weiter. Also ich finde generell auch diese Thumbtacks, auch Respekt an beiden, muss man auch einfach sagen. Die haben ja komplett auch einkassiert und genommen, wie es halt nur ging. Statlander ist ja auch mehrfach auf die Thumbtacks gefallen.
Genau.
Die,
hat, ja.
die auch überall in ihrer Haut drin und die sollen ja unfassbar wehtun. Ich finde das immer schlimm, aber es sieht halt spektakulär aus.
Also ich glaube, es tut, was ich gehört habe, dass sie drinstecken, ist nicht so schlimm.
Nee, das
Rausziehen ist das, was wirklich wehtut.
Ja. Er hat mal Mick Foley gesagt, dass es nichts Schlimmeres gibt, als dieses Rausziehen von diesen Reißzwecken. Ja, was soll man sagen?
Fragen wir mal nach dem Main Event nach, vielleicht ist auch das Rausziehen von wie heißen die Dinger, die Staples?
Heftzwecken,
nee. Genau.
Oder? Ja, auf jeden Fall. Ich hatte das auch mal im Finger drin. Im Finger ist das auch sehr unangenehm. Hat das mal
unter dem Nagel. Ja, das ist schön.
Komm, du hast die Moves. Hau die Moves alle raus.
Hatten wir noch? Ja, wir hatten so noch einen Spanish Fly vom Top Rope, also von Statlander.
Ja, nebenbei.
Genau, dann gibt's noch einen Discus Lariat von Willow Statlander Discus Lariat mit der Kette. Und dann holt sich Chris Statlander noch, ja, also wir haben ja das Strap-Match beim Bash in Berlin erst gesehen. Jetzt hier sozusagen ein Strap, aber nicht als Strap, sondern als Kette. Also eine Kette mit eben diesen, ja, Armgelenks.
Armmanschetten,
genau, danke. Genau, dann.
Ja, das fand ich aber irgendwie cool, dass Statlander hat die das bei Willow angelegt, aber hat immer wieder halt kurz nachgetreten, was ich gut finde, damit halt nicht jemand minutenlang quasi ruhig bleiben muss. Sie selber hat sich das nicht anlegen können, schreit da quasi die Ref an, so leg das mir an, verdammt nochmal. Fand ich super.
Genau, also sie hat dann noch so ein spontanes Kettenmatch initiiert, mitten im Streetfight, hat die beiden sozusagen hier verbunden. Dann gibt's noch Willow, bekommt sie noch zu fassen, gibt einen Spinebuster, einen Double Clothesline, dann Statlander hier mit einem Tombstone. Also auch der Move kommt durchaus inflationär zum Einsatz an diesem Abend. Und was macht Statlander? Also das Ganze ist ja jetzt hier, das war mal kurzfristig als CMLL-Titelmatch angekündigt. Ist es jetzt nicht, weil Willow hier nämlich nächsten Freitag, hier bei der 91st Anniversary Show von CMLL eben den Titel verteidigen wird. Deswegen, ja, hier das Titelmatch wieder abgesagt. Warum? Weil Chris Statlander nämlich gewonnen hat. Sie zeigt hier dann einen Camel Clutch, wo sie aber nochmal die Kette um den Nacken, in den Mund hinein, ums Gesicht legt.
Ja,
einmal komplett drum und ja, Willow muss hier aufgeben. Also, wie du sagst, ja, Match of the Night bin ich fast dabei. Also, es gab sehr, sehr viele gute Matches, aber ich habe nach dem Match und ich habe es auch ein bisschen auch auf Twitter so die Stimmungslage, also jetzt unter den Wrestling-Journalisten, eingefangen und da waren auch manche Leute dabei, die gesagt haben, so war das jetzt hier das bessere Match als Osprey und Pack noch. Also, das stehen wir nicht alleine da. Ich glaube, die allgemeine Stimmung ist, das war wirklich ein absolut fantastisches Match und ja, für mich die beiden auch ganz oben, was die Frauen angeht bei AEW. Also ich hoffe, dass uns die noch lange und in der Form auch erhalten bleiben werden, die beiden.
Ja, definitiv. Also Statlander braucht aber einen anderen Theme-Song, bleibe ich dabei. Die brauchen einen anderen Entrance, weil sie ist halt im Ring so stark. Und jetzt hat man endlich auch ein bisschen Charakter, dadurch, dass sie halt so heelisch ist. Dann gibt ihr auch einen Theme-Song, der direkt ballert, der halt auch diese Kraft unterstreicht, die sie hat. Und ich finde, diesen Theme-Song, der ist so weich und sie ist halt so die stärkste Frau im Roster. Passt für mich nicht, aber faktisch jeder weiß, sie ist fantastisch im Ring und hat das hier auch abgeliefert. Und Willow, ich bin ehrlich, also als sie angefangen hat, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe bei AEW, dachte ich so, ja, die ist cool, die hat was drauf, aber ich habe das halt nicht gedacht, wegen, okay, die wird total klicken, weil ich dachte, das Gimmick ist blöd. Aber die bringt so viel mit, die hat sich auch so entwickelt. Ich finde, die ist am Mikrofon die beste Frau im Roster.
Ja.
Mit Abstand mittlerweile. Ja,
das absolut, absolut.
Brutal gut, wie die das macht. Sie wirkt super authentisch und im Ring, finde ich halt auch, liefert sie halt ab. Und jetzt auch diese brutale Seite, das auch ihr Shirt fand ich super im Übrigen. Die hat was. Und die hat was richtig Großes. Und du bist quasi dabei, genau diese Entwicklung zu sehen von jemandem, der echt Potenzial hat, aber der jetzt gerade ein Star wird. Und sie connectet mit der Crowd, das muss man auch sagen.
Absolut, das ist jetzt Charisma ohne Ende. Ja. Und das ist für mich, also natürlich haben wir Britt Baker, die diese Women's Division hochgehalten hat. Wir haben die diversen japanischen Wrestlerinnen. Wir haben jetzt Mariah May, die man sehr, sehr gut darstellt. Aber für mich bin ich bei dir, also Willow Nightingale ist so das komplette Package, die ist gut am Mikro, die hat diese Crowd-Connection, die ist unglaublich charismatisch, die ist unglaublich gut im Ring, also das ist ja schon wann anders. Letztes Jahr, den Main Event gegen Athena beim Ring of Honor Pay-Per-View, da hat sie ja auch schon unglaublich abgeliefert, also für mich hat die tatsächlich das Potenzial, wo wahrscheinlich keiner damit gerechnet hätte, als die erstmals aufgetaucht ist, dass die der erste richtig, richtig große weibliche Superstar werden kann. Und für mich muss die eigentlich auch, ist es auch die, die irgendwann Mercedes wieder diesen Titel abnimmt in Zukunft.
Ja. Also ja, für sie muss die Reise einfach nur straight nach oben gehen, weil das ist brutal gut. Und was ich bei ihr auch mag, sie ist ja eigentlich eine Big Woman, kämpft aber gar nicht so. Also ich finde auch ihre Matches sind nicht eindimensional, sie spult immer das Gleiche ab, sondern sind halt sehr unterschiedlich. Und jetzt auch in dem Match hat eben das mit diesen Schreien, das geht mir halt sonst auf den Keks, aber bei ihr wirkt es halt so nachvollziehbar in der Storyline, in diesen Matchen, diese ganze Wut, obwohl sie eigentlich immer lächelt. Ach, ehrlich. Also das Match war super.
Und auch Chris Statlander natürlich darf man nicht unterschlagen. Also auch die liefert eigentlich immer ab und auch die profitiert halt von dieser Rolle. Also wenn ich denke zu Beginn hier als vermeintlicher Halb-Alien und so, das war so ein bisschen, ja, daneben gegriffen. Aber mittlerweile, also jetzt hier als echter Mensch und echter Badass, kommt die wirklich gut rüber auch.
Willow ist generell großartig. Vor allen Dingen, sie ist ja eigentlich so eine Big Woman, kämpft aber halt gar nicht wie eine Big Woman, sondern ist halt auch viel variabler. Ist nicht eindimensional, dass sie halt immer dasselbe Match abliefert und so weiter. Und wie du halt schon sagst, Statlander ist ja auch super. Und bei Statlander sehe ich das halt so, ich habe immer das Gefühl, da ist jetzt mittlerweile richtig viel Potenzial und es fehlen nur so ganz kleine Stellschrauben, die man drehen muss. Nur ein bisschen drehen, ein bisschen anderer Theme-Song, vielleicht ein bisschen anderes Outfit, ein bisschen anderes Auftreten. Und schon hast du auch einen weiteren Topstar. Also beide im Ring fantastisch und vor allen Dingen dieses Match hat auch beiden super Golf vom Standing her. Weil jeder, der das Match gesehen hat, der hat jetzt die beiden komplett auf der Matte. Also
richtig und aber. Ja, und dann ging's gleich mal weiter mit dem nächsten Titelmatch, auch mit dem nächsten hochkarätig besetzten Titelmatch, nämlich hier der Continental Title 4-Way. Hatten wir bei Collision Freitag erst die drei Qualifikationsmatches und ja, wenig überraschend haben auch hier die drei sozusagen gewonnen, die gewinnen sollten. Also wir hatten hier natürlich Kazuchika Okada als Champion gegen Mark Briscoe, gegen Orange Cassidy und gegen Konosuke Takeshita. Und auch die haben sich nicht lumpen lassen. Also die haben abgeliefert, die vier.
Ich habe Lob und Tadel zugleich. okay. Ich bin ja kein Japan-Gucker. Ich weiß allerdings, Okada ist halt der Name schlechthin. Für mich bei AEW bisher halt gar nicht. Und bei diesem Match habe ich mir halt irgendwann gedacht, musste das auf der Card sein? Ist es genau das, was Okada hilft? Und meine Antwort ist nein, auf keinen Fall. Weil in diesem Match hast du nämlich gesehen, was ihm geholfen hätte und was ihm helfen wird, was auch jetzt wahrscheinlich als nächstes kommen muss, auf jeden Fall, eine Fehde. Und zwar eine Fehde gegen Takeshita. Und zwar alleine. Weil Okada siehst du halt bei AEW, außer in den Weeklies, halt in Pay-Per-Views dauernd in Multiman-Matches. Und ich weiß halt nicht, warum. Weil gerade in diesen Multiman-Matches habe ich als Zuschauer, der noch keine richtige Bindung zu ihm hat, gar nicht die Chance, eine Bindung richtig aufzubauen. Weil das Match, nehme ich vorweg, war echt cool. Das war jetzt aber halt echt cool im Sinne von, hau mir das in der Weekly als Main-Event raus und ich sag, richtig, richtig geil. Hau mir das in Pay-Per-View raus und ich sag, ja, hat richtig Spaß gemacht. Aber das habe ich auch schnell wieder vergessen. Und deswegen Lob und Tadel zugleich, weil ich fand es echt cool. Das Ding war null langweilig, hatte kein bisschen Längen, Jeder Charakter hatte seine Stärken. Du hast genau gemerkt, als Okada und Takeshita im Ring waren, das ist eigentlich das, was die Leute aber sehen wollen.
Absolut, ja. Und das hatten wir ja auch. Dann ist er, dann kommt hier Orange Cassidy rein, stört das Ganze. Wir haben ja relativ wenige Spots bekommen mit den beiden. Und ja, auch am Ende hin natürlich hier Okada wirft ihn dann noch aus dem Ring, damit er hier keine Gefahr mehr ist. Und ich greife das ein bisschen auf. Also ich bin komplett bei dir. Ich will diese Fehde sehen. Ich will dieses Einzelmatch sehen. Nur als die beiden mal, ich glaube, sie hatten so ein, zwei Spots, wo sie zusammengearbeitet haben. Und das sind ja auch, das sind große, imposante, unglaublich athletische, gut aussehende, junge japanische Männer, die ja beide auch sozusagen in der, die ja beide vom Publikum eigentlich geliebt werden, die aber beide hier als Heels auftreten. Und als ich die zusammenarbeiten gesehen habe, habe ich mir eigentlich gedacht, ich will die beiden als Tag-Team haben.
Nein.
Doch, und zwar will ich, dass hier Okada sozusagen aus dieser, aus diesem Elite-Stable mit den Bucks rauskommt. Und dass er hier gemeinsam mit Takeshita sich die Titel holt von den Bucks. Da hätte sie nämlich auch mal eine schöne Fehde und ein schönes Match. Und dann will ich einfach, dass die beiden ein Jahr lang komplett durch alle möglichen Tag-Teams, ich will, dass die den AEW Tag-Team-Roster dermaßen dezimieren, dass Tony Khan hier schon von außen aus Japan, aus Mexiko, aus England die Teams ankarren muss, weil es niemanden gibt, der diese beiden Alpha-Männer besiegen kann. Und nach einem Jahr gibt mir nochmal eine große Singles-Fehde zwischen den beiden. Aber mein Fiebertraum und mein Ziel für 2025 ist, ich will hier Okada und Takeshita als dominantes, ich will die als moderne japanische Road Warriors sehen.
Okay, das eine schließt das andere nicht aus. Ich würde nur den Weg anders. Ich möchte unbedingt, ich finde, Okada braucht eine Sache, und zwar nur eine Sache bei AEW, ganz, ganz dringend, eine richtige Fehde, und zwar eine Singles-Fehde.
Ja, das heißt nicht
das
mehr,
ist, das steht außer Frage. Niemand ist, und das wäre halt für mich, eigentlich, du hast es jetzt angeteased, du hast halt gemerkt, die Leute haben Bock drauf, dann mach es auch. Und wahrscheinlich kann auch Okada mit dem in Ring-Style von Takeshita eher klarkommen, als halt bei den ganzen Multi-Man-Matches mit Stipulationen und sonst was. Weil bislang, bin ich halt ehrlich, eigentlich haben die Leute Bock auf ihn, aber du merkst halt, dass alle dieses Gefühl haben, der zündet halt noch gar nicht. Und deswegen braucht das Match, um mal darauf zu kommen, weil wir machen eine Review, keine Preview. Ich finde, das Match war halt genau das, was du eigentlich sehen musst, weil alle Charaktere hatten halt so ihre Stärken. Der Hintergrund von jedem wurde halt dargestellt. Takeshita, es wurde halt 48 Mal gesagt, der Alpha. Was ich auch sehr klug finde, weil er ist auch so aufgetreten. Das war halt wirklich der Hühne, den du quasi legen musst. Auf der anderen Seite Busco, der halt komplett durchgeknallt ist und über seine eigene Gesundheit nicht viel nachdenkt. Orange Cassidy, der natürlich seine Comedy-Momente hat, aber dann halt auch komplett, ja, durchdreht und dann aggressiv wird, wie man ihn halt kennt, passt. Du weißt, Busco und Cassidy sind zusammen, also haben sie halt kurz diesen Zeitlupenschlag abtauscht, nur um abzuklatschen und dann alles klar, jetzt geben wir uns das richtig. Es war alles komplett rund gebuckt und es hat wirklich Bock gemacht. Ich finde auch, Okada sah in dem Match deutlich besser aus als sonst. Aber für mich ist immer noch so ein Pay-Per-View und deswegen kann ich das halt so schlecht. Genau, in der Weekly würde ich sagen, ey, das war ein fantastischer Main Event. Ich wiederhole mich jetzt, aber einfach im Pay-Per-View ist das für mich einfach so ein Match gewesen, wo ich im Nachgang dachte, hat richtig Bock gemacht, aber Tony musste das jetzt unbedingt beim Pay-Per-View sein. Meine ehrliche Antwort, es hätte nicht geschadet, wenn das weg gewesen wäre. Da hätten wir halt einfach 15, 20 Minuten kürzeren Pay-Per-View gehabt und ich wäre früher ins Bett gegangen.
Das schon, aber ich glaube, dass wir wirklich jetzt als Resultat von diesem Match eben die große Okada-Takeshita-Fehde oder zumindest mal das große Einzelmatch bekommen werden. Und ja, wie gesagt, also in meinem Kopf, irgendwann merken sie beide, weder Don Callis noch die Young Bucks tun ihnen gut. Sie sollten sich zusammenschließen und sollten hier die Weltherrschaft an sich reißen. Ja, im Match selbst, also was ich auch sehr schön fand, ich glaube, wir hatten mal ja sicher 3 Minuten lang eine Suplex-Galerie. Also ich glaube, da
außer bei Cassidy, der hat nie geschafft.
Ja, genau. Orange Cassidy hat es irgendwie nie hinbekommen. Aber ich glaube, es gab wirklich mal 3 Minuten, wo sie sich einfach nur mal abwechselnd gegenseitig alle gesuplext haben. Also auch das mal sehr schön. Dann hast du so, wir haben es angesprochen, also Briscoe und Orange Cassidy, die mal ein bisschen so die leichten Jobs austeilen, bis es dann hier mal ordentlich zur Sache geht. Und dann, das waren halt genau solche Spots, wie ich es meine. Also Okada und Takeshita, die gemeinsam hier parallel German Suplexes austeilen. Und dann gab es hier, dann gab es den Face-Off, dann gab es die Forearms, dann gab es den Okada Dropkick und ja, kleines Preview. Also es sollte einen Rainmaker geben und Takeshita allerdings duckt sich drunter weg. Es gibt eine Blue Thunder Bomb. Und dann war es aber mit den beiden schon wieder vorbei, weil dann kommt hier Orange Cassidy vom Top Rope angeflogen. Und auch da, Cashdorf fängt ihn einfach auf. Ich meine, klar, Orange Cassidy ist jetzt nicht der größte und schwerste Wrestler der Welt, aber so einfach mal aus der Luft gegriffen aufs Turnbuckle, Superplex, Briscoe mit dem Froggy Bow, Okada macht hier den Save. Also du siehst schon, Okada hat hier durchaus auch Angst, seinen Titel zu verlieren, ohne dass er irgendwie involviert ist, greift auch immer wieder ins Match entsprechend ein. Also war schon eine runde Geschichte, das Ganze.
Ja, es passt ja auch zu den letzten Wochen. Also wenn Okada halt einen Titel verteidigt hat und er knapp von der Niederlage war oder halt eigentlich verloren hätte, vielleicht sogar, dass er dann halt einfach gesagt hat, ist egal, meinetwegen lasse ich mich auszählen oder ich halte mich noch an diesen Seil fest, damit halt das Zeitlimit erreicht ist oder sonst was. Und hier war es halt auch einfach dieses, ich greife sofort ein, wenn ich die Gefahr sehe und ich nutze auch am Ende halt die Chance, wenn ich die sehe und mir egal, ob das halt dominant war oder sonst was, sondern einfach Sieg ist Sieg. Und das ist ja halt die Geschichte ja in den letzten Wochen gewesen.
Genau, und wir haben eben auch gesehen, also der Einzige, den hier Okada eben nicht besiegen oder ausschalten kann, das ist eben Takeshita, weil zum Finish hin, also es sollte den Orange Punch geben, hier noch gegen Takeshita, der beantwortet das einfach mit einer harten rechten Hand, also der weicht da geschickt aus, zack. Dann will er hier das Raging Fire zeigen und dann kommt eben Okada, wirft den raus. Es gibt einen Rainmaker gegen Briscoe, dann kommt Orange nochmal mit einem Roll-Up, dann gibt es einen Rainmaker gegen Orange Cassidy und damit ist die Geschichte und der Titel auch verteidigt. Aber sozusagen den Rainmaker gegen Takeshita, den haben wir nicht gesehen und das ist auch gut so. Und ja, ich hoffe, dieses Match sehen wir oder gib mir ein Best of Five zwischen den beiden, dann haben wir ein paar Wochen was zu tun.
Vor allen Dingen, ich habe ganz vergessen, ich rede die ganze Zeit, Okada braucht eine Fehde. Takeshita ist komplett underrated. Also zumindest, wie man ihn einsetzt. Er braucht unbedingt eine Fehde.
Vor allem, der war, ich meine, du sagst, du New Japan und so, guckst du nicht wirklich regelmäßig, aber Takeshita war jetzt auch im Sommer in Japan im G1 und der hat dann absolut abgeliefert. Also es war einer, wenn nicht der MVP des Turniers, der hatte, glaube ich, kein schlechtes Match. Und auch da, ich glaube, das hat man jetzt mal kurz angesprochen, ja, der hatte hier, also vor dem Comeback, der hatte einen erfolgreichen Run bei New Japan, aber der ist ein absoluter Killer, ein absolutes Ass. Also den musst du eigentlich hier ganz oben in der Card dauerhaft mit drin haben, genauso wie Okada.
Ja, vor allem, er braucht Charakter. Also er hat halt so viel Ausstrahlung, wie du halt richtig sagtest, die Leute lieben ihn ja, obwohl er Heel ist, weil er halt so gut im Ring ist. Egal welches Match du von ihm siehst, es ist halt immer gut. Und jetzt, aber Wrestling ist ja mehr als nur im Ring, sondern halt auch dieses Charakter. Und er braucht unbedingt diese Fehde. Deswegen, ey, mach eine Fehde zwischen den beiden. Die können auch meinetwegen japanisch miteinander reden, mit Untertitel ist mir egal. Aber ich möchte, dass beide dadurch einen Charakter kriegen. Weil der fehlt mir einfach noch, dass es dann richtig knickt. Und bei dem Match nochmal, mein Fazit, es hat echt Spaß gemacht, ohne Wenn und Aber. Nur halt, wie soll man sagen, wäre es nicht da gewesen, hätte es mir nicht gefehlt. Das ist ja nicht auf die Matchqualität bezogen, sondern einfach nur allgemein auf die Karte. Es hätte mir nichts gefehlt.
Ja, absolut, absolut.
So, jetzt wird's schlimm.
Ich weiß gar nicht, ob es so schlimm war. Also, ich glaube, ich weiß, was du meinst. TBS-Title, Mercedes Moné gegen Hikaru Shida. Und ja, Mercedes tanzt hier nicht, tänzelt hier nicht um. Also Camille auch sozusagen darf nicht mit am Ring sein. Und Moné startet hier eigentlich gleich stark los. Also es gibt gleich mal einen Ground and Pound. Sie will hier sozusagen gleich mal offensiv an die Sache rangehen. Shida packt hier gleich mal die Dropkick Galore aus, gibt 4 Dropkicks hintereinander. Moné mit einer Top Rope, Powerbomb, Double Knees, Straight Jacket Choke. Also es geht hier eigentlich schon mal ordentlich los.
Es ging ordentlich los. Ich kann auch final sagen, eigentlich wäre das Match okay bis gut gewesen, sogar für mich oder wahrscheinlich eher gut. Aber ich muss es halt vorwegnehmen, weil das hat halt alles überschattet. Es ist halt ein bisschen wie so ein Autounfall gewesen, der halt immer schlimmer wurde. Weil das Problem ist einfach irgendwann, das Match ging 16 Minuten. So sagen wir dann so, nach 10 Minuten fing halt an, sich diese Extensions, Perücke, was auch immer das ist, bei Moné zu lösen. Erst ein bisschen. Aber dadurch war sie halt die ganze Zeit damit beschäftigt, das wieder zurückzuziehen. Und Hikaru greift dann rein und Moné war noch gar nicht so weit, weil die noch dabei war, die Perücke oder... Ich weiß nicht, was es ist. Ich tippe mal drauf, dass es irgendwie halb Perücke, halb
Extensions
ist.
Ich schätze mal, das sind irgendwelche Extensions, ja.
Auf jeden Fall ist es halt immer schlimmer geworden. Und die letzten Minuten, die waren ja im Grunde genommen ein einziger Abfuck, muss man halt einfach so sagen. Das hast du auch im Publikum gemerkt. lag halt einfach nur daran, dass Monet keine anderen Gedanken hatte, und ich kann das komplett verstehen und Sorge, außer mir darf das jetzt nicht runterfallen oder nicht rausrutschen.
Ja, das war so ein bisschen so wie wir es bei Ronda Rousey in der WWE lange gesehen haben mit ihren Outfits. Also die hatte immer irgendein Outfit an, das ihr ständig verrutscht ist, und das halbe Match war sie damit beschäftigt, irgendwie dieses Outfit wieder zurechtzuzupfen.
Ja, und hier war das halt,
verdammt nochmal, zieh dir halt was anderes an, wenn das Ding ständig nicht dort ist, wo es hingehört. Und bei Mercedes ist es halt vielleicht auch so. Also ja,
das war noch schlimmer. Weil
der Look ist cool, aber wenn das, also ich hoffe auch, dass das das Fazit für die Zukunft ist, wenn das Zeug dir ständig aus den Haaren rausrutscht, dann mach halt was anderes damit. Also wir sind ja hier nicht beim Show-Off der schönsten Frisuren, sondern beim Wrestling. Und dann mach halt was anderes nicht, mit den Haaren.
Also muss man auch sagen, sie hat ja viele Matches, wo das eigentlich nicht passiert. Aber dieses Mal ist das halt einfach so, es war halt wirklich so, dass sie sich komplett gelöst hat. Du hast ja auch irgendwann gesehen, das war halt das Schlimme daran. Sie hat halt nur versucht, irgendwie die Haare festzuhalten, während sie zum Beispiel getreten wird oder sonst was, aber hat halt gar nicht mehr darauf reagiert, weil sie nur Angst hatte. Das kann ich komplett verstehen. Da kann auch eigentlich niemand was für. Also es ist keine Verurteilung gegenüber jemanden. Aber halt nur versucht hat, dieses Ding festzuhalten. Dann hat auch Shida irgendwann reingegriffen, wo das schon richtig, richtig locker war. Also ganz locker. Wo Monet auch ganz schnell zu ihr sagte, so, nimm die Hand weg. Das ist locker, auf keinen Fall. Und Shida musste halt dann was anderes machen, was eigentlich geplant war. Weil sie durfte halt auf keinen Fall irgendwie Richtung Haare gehen. Und dadurch hattest du halt diese Schlussphase, was heißt die Schlussphase? Ich würde halt sagen, das waren so die letzten 3 Minuten, 3,5 Minuten. Was halt wirklich, das war so ein Fremdschämen, und es tat mir so halt so leid, weil eigentlich haben beide bis dahin ein gutes Match gehabt. Und wahrscheinlich, wenn die Schlussphase normal gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich richtig so, wow, Spannung, dieser Peak. Aber diesen Peak konntest du halt gar nicht haben, weil du diese permanente Angst hattest und dieses Greifen. Sie hat, ich konnte nicht mehr weggucken, weil sie an nichts anderes gegriffen hat, als daran. Also sie hat kurz einen Move gemacht, direkt, du hast auch gesehen, wie das alles verrutscht ist. Also es wäre wirklich abgefallen wahrscheinlich. Und mir tat das so leid. Und das war halt so schlimm. Aber dadurch war das Match, und das muss man auch mal ehrlich sagen, wurde das dann halt auch runtergezogen bis zum geht nicht mehr. Weil ein Match lebt ja nicht nur von wegen, Anfangsphase war cool oder Mittelteil war gut, sondern ja von dieser Geschichte, die du erzählst, und diesen Aufbau und vor allen Dingen diesen Berg, den du am Ende hochgehst. Und diesen Berg am Ende gab es nicht. Der war nicht möglich, weil du einfach nur, und jeder hat das in der Halle gesehen, nur gesehen hast, wie Mercedes die ganze Zeit das runterzieht, vorne zieht und dann irgendwann nur noch festhielt. Und deswegen, ey, das war echt schlimm anzugucken. Mir tat das irgendwie, das war so unangenehm.
Ja, weil das Match an sich, so vom Aufbau her, war gut. Also wir hatten die Three Amigos, wir hatten den Frog Splash, wo Shida dann noch die Knie hochbringt, dann kommt Shida hier wiederum mit 3 Falcon Arrows zurück. Monet dann mit einem Kneebreaker, Dragon Screw, Backstabber. Also es geht hier auch dann gegen die Beine, was ja dann auch noch eine Rolle spielt. Ja, und dann geht's ein bisschen weiter, dann soll's hier noch den Kendo Stick, der soll hier noch zum Einsatz kommen. Monet wird hier noch in den Ringpfosten, also draußen, sozusagen der Candlestick ist, geht so schräg am Ringpfosten vorbei. Monet wird da reingezogen. Und ja, Shida nimmt den dann in den Ring, aber Referee sagt hier, also Achtung, Disqualifikation. Sie wirft ihn dann auch entsprechend weg. Meteora geht daneben, dann blockt sie nochmal den Moneymaker, und Monet sozusagen attackiert hier nochmal von hinten das Knie, und dann gibt es ja auch den Moneymaker für den Sieg. Camille kommt dann noch raus. Also vom Matchaufbau und von der Art und Weise, wie die zwei miteinander gearbeitet haben, war es eigentlich gut. Aber wie du sagst, diese ganze Haargeschichte hat halt für eine Ablenkung gesorgt, die halt nicht notwendig gewesen wäre.
Bist du diplomatisch? die hat dann einfach so das Finish komplett kaputt gemacht. Also es ist, wie gesagt, es sieht halt auch doof aus. Du hast bei der Crowd ja auch gemerkt, dass halt, du siehst Aktionen, und wie die andere Person halt gar nicht mehr darauf reagieren kann oder gar nicht mehr richtig reagiert. Und du merkst, gefühlt so der Rest war irgendwie so, lass es irgendwie durchziehen und wir müssen ein bisschen auch improvisieren. Also da war halt dieser Fluss, der vorher da war, der war halt nicht da. Deswegen, also ich bin ehrlich, war für mich der Downer schlechthin auf der Card. War für mich das schlechteste Match auf der Card, in der Main Card. Mitunter auch deshalb wäre es aber vielleicht auch so gewesen.
Ja, also Mercedes Monet, sie hatte ja ihre guten Matches, also gegen Willow, gegen Stephanie Vaquer, auch das Match wäre, glaube ich, nicht schlecht gewesen, aber worüber sprechen wir? Also wenn wir von den Frauenmatches sprechen, wir sprechen ja hier von Willow und Chris Statlander und nicht von Mercedes Monet, die mit sehr viel Geld und sehr viel Lob eigentlich gekommen ist, also die funktioniert schon grundsätzlich auch als Heel zum Glück jetzt mittlerweile ganz gut, Aber so diese Killer-Matches, die wir uns erwartet hätten, die haben wir noch nicht ganz so gesehen, wie wir es gerne hätten. Also bin da sehr gespannt auch, wie es mit ihr die nächsten Monate weitergehen wird.
Ja, auch da, ich glaube, sie braucht so, ich habe es gedacht, dass es Britt Baker wird, aber ich glaube, das wird es nicht. Ich glaube, was Monet braucht, ist so einen richtigen Erzfeind oder halt so diesen organischen Gegner. Bei WWE konntest du halt sagen, okay, Gegner wäre halt eigentlich so Charlotte gewesen. Wo du weißt, okay, da, oder meinetwegen Bayley.
Ja, in der WWE hattest du halt diesen Vorteil, dass du halt diese vier Frauen hattest, die wirklich sozusagen gleichzeitig zu großen Stars aufgestiegen sind und die konntest du halt immer in irgendeiner Konstellation gegeneinander bringen. Und bei AEW, ja, du hast auf der einen Seite hier natürlich die Toni Storm, Mariah May Geschichte, aber die waren miteinander beschäftigt und wie du sagst, du bräuchtest eigentlich hier aus der mittlerweile ja recht starken Women's Division bei AEW jemanden, der hier wirklich Gegenwind erzeugen kann.
Ja, vor allen Dingen, wo es sich so natürlich anfühlt. Momentan fühlt sich das noch ein bisschen an wie, ja, wir lassen sie ankommen. Ich glaube, man hat sich von Britt Baker und Monet genau das eigentlich erhofft, dass das diese...
Dachten wir ja auch im Vorfeld und vom Build-Up, aber das Match war halt dann, ja, so ja, wie es eben war. Das,
für mich jetzt die nächste Kandidatin, wo ich sagen würde, das könnte dann die natürliche Gegnerin sein, wäre eine Jamie Hayter, bin ich ehrlich.
Das macht Sinn, ja. Die wird sich jetzt hier, also die Soraya-Geschichte wird ja hoffentlich halbwegs zeitnah abgefrühstückt werden. Und dann könnte man das hier natürlich angehen, ja.
Ja, vor allen Dingen auch noch eine Gegnerin, wo du weißt, okay, da wird die Matchqualität halt dann mithalten können. Aber da muss was passieren. Ja, mir tut's halt leid. Shida war schön over. Das hat mir gefallen, weil es hat sie verdient. Aber ja, es war das schlechteste Match des Abends.
Ich hätte ansonsten noch auf Mina Shirakawa getippt, aber ich denke mal, die wird auch eher mal in der Toni Storm Mariah May Geschichte drin sein, weil ich glaube, die wäre vom Charisma und vom Auftreten her, wird das gut passen mit Britt, aber das ist nichts, was ich in unmittelbarer Zukunft sehe.
Nee, muss ich nicht haben. Aber unmittelbarer Zukunft, bei Dennison hat er nicht mehr so eine lange Zukunft. Boah, was eine Überleitung. Während Jack Perry eine sehr lange Zukunft noch vor sich hat, weil er ist ja so jung. Nächstes Match.
Genau, AEW World Title. Bryan Danielson gegen Jack Perry sozusagen mit der inoffiziellen Stipulation. Also bei All In hatten wir hier Karriere beendet beim Verlust. Jetzt hat Bryan Danielson selbst gesagt, also er wird seine Karriere jetzt nicht beenden. Er wird den Titel verteidigen. Aber es geht in die Richtung, die ich, glaube ich, auch beim All In Preview angesteuert habe. Nämlich Danielson sagt, ich werde drum kämpfen. Ich werde meinen Titel verteidigen. Aber wenn ich den Titel verliere, dann ist hier meine Vollzeitkarriere beendet. Also nicht die komplette Pensionierung, aber doch gesagt, also Nacken-OP steht an. Das heißt, ich gehe mal davon aus, ab dem Zeitpunkt, wo der hier einen Titel abgibt, lässt er sich wirklich mal den Nacken richten, dann werden wir ihn längere Zeit nicht sehen und dann werden wir wohl so die 2 bis 3 Mal im Jahr Bryan Danielson Highlights bekommen, wenn es noch möglich ist danach.
Wenn es noch möglich ist. Kommen wir erstmal, bevor wir zum Match kommen, ich fand cool, ich mag generell Videos und ich finde bei Jack Perry, Olf sieht es komplett anders. Ich finde, er zündet bei mir, er klickt bei mir. Ich finde ihn unfassbar gut zum Hassen, weil er so unsympathisch ist und so arrogant. Aber ich finde, bei ihm ist, er hat halt genau diese Kleinigkeiten gemacht, dieses bisschen Tunen hier und da. Dieses Scapegoat finde ich halt cool, dass das durchgezogen wird, auch vom Design her. Der Auftritt und jetzt auch der Look beim Video, dass er halt in seinen Truck kommt, den wir ja schon kennen, mit ein bisschen Blutfarbe dran und alles so ein bisschen abgewrackt. Guanxi, er kommt zur Halle gefahren, steigt aus, einfach auch mit einem Outfit nach dem Motto, geht mir hier um nichts Großes, ist ja nur ein Titel. Die Young Bucks empfangen ihn mit der Maske und haben ja auch schon angekündigt, dass sie alles machen werden, damit er auch den Titel kriegt. Und so kommt er zum Ring samt maskierten Begleitern. Das fühlte sich direkt groß an und auch richtig an. Also ich finde, bei ihm macht man auf jeden Fall dieses Gimmick sehr, sehr stimmig.
Ja, also ich bin großer Freund von Jack Perry. Ich finde auch der, also es ist 1000 zu 1 natürlich zum alten Jungle Boy Gimmick und auch zu dem Heel-Charakter, den er eben, ja, vor, also es gibt in Wahrheit ja, es gibt Jack Perry vor All In 2023 und nach All In 2023 und ich glaube, dem konnte fast nichts Besseres passieren. Also das ist das eine große Positive aus dieser ganzen dummen CM Punk-Geschichte bei AEW. Jack Perry ist da gestärkt daraus hervorgegangen und auch in diesem Match gut funktioniert und auch dann, wenn wir zum Finish kommen, Also da zieht sich für mich auch so ein bisschen eine Erzählweise durch bei Jack Perry, nämlich er gewinnt zwar nicht immer, aber er nimmt sozusagen, wie drückt man es richtig aus?
Er lässt sich nicht brechen.
Er lässt sich nicht brechen, genau. Also wenn er mal verliert, dann verliert er. Aber genau, wie du sagst, ja, er verbiegt sich dabei nicht und er nimmt es dann einfach so hin.
Ich finde, es ist sogar noch mehr als dieses, ich lasse mich nicht brechen, sondern einfach im Zuge einer Niederlage zeigt er trotzdem eine unfassbare Arroganz.
Ja,
und, das gefällt mir total.
Wie sagt man auf Englisch? Defiant, sozusagen. Ja, hier.
Also, wenn er Finish, wir gehen gleich durchs Match, aber erstmal Finish, wenn du halt einfach dastehst, wegen so, ja, komm, besieg mich, ich weiß, du hast mich besiegt, aber dabei halt einfach dieses Gönnerhafte hatten, dieses Arrogante, das ist halt schon stark. Weil faktisch muss man auch sagen, in den ganzen letzten Matches, auch in den großen Schlachten, Jack Perry hat nie aufgegeben. Egal, was passiert ist. Er hat
auch
nie
getippt. Auch wenn du ihn anzünden wolltest. Also,
genau.
Ja, der hätte auch gebrannt.
Der hätte alles gemacht. Und das ist einfach dieses, ich lasse alles über mich ergehen, dann gewinn halt. Aber so, trotzdem sehe ich mich halt nicht als Schwäche an. Das finde ich halt heftig. Was ich auch vielsagend finde, halt auch zu diesen inoffiziellen, ja, wenn Bryan den Titel verliert, dann war es das, dass er zu Pay-Per-View-Matches zu Final Countdown rauskommt. Ich hätte es halt nicht gedacht, aber das sagt halt für mich alles, auch weil es auf dem Titans Zone auch noch drauf stand, weil das passt halt so sehr. Es ist halt der finale Countdown. Wenn du einmal verloren hast, war es das. Ende aus.
Genau. Also Tony Khan hat gesagt, sie haben jetzt mittlerweile einen ganz guten Deal mit Europe abgeschlossen, weil früher haben sie, glaube ich, wirklich pro Song ordentlich auf den Tisch gelegt. Jetzt dürften sie da irgendwie was gedreht haben, dass sie diesen Song halt regelmäßig einsetzen dürfen. Also ich find's cool, dass er jetzt hier bei den großen Matches damit rauskommt. Und ja, der Final Countdown steht uns ja bevor. Also wir kommen ja gleich dann, gehen wir mal durchs Match durch und dann gehen wir vor allem durch das, was nach dem Match passiert ist. Das ist nämlich mindestens so eine große Geschichte, wenn nicht größer als das Match selber. Aber Jack Perry hier auf jeden Fall, also auch wieder mit seiner Arroganz, was er zunächst mal macht, ist, er ist fast ein bisschen der bessere Wrestler als Bryan Danielson. Also er zeigt hier ein bisschen seine Dominanz, bis Bryan dann halt hier auch das Romero-Special auspackt. Dann gibt es so einen Somersault-Senden von Bryan nach draußen. Dann geht's auf den Apron und da gibt es aber auch dann schon wieder einen Superkick von Perry und einen Draping DDT nach draußen. Das heißt, der lässt sich hier auch nicht unterbuttern und ja, packt hier auch mal ein bisschen die schwereren Geschütze aus.
Ja, und vor allen Dingen zeigt er, ich fand halt, die Story war für mich gerade im ersten Drittel, vorhin, ja, ich bin vielleicht jung, aber eigentlich halte ich mich viel besser als du es bist und ich kann halt auf alles, was du machst, antworten. Auch wenn du halt der Typ bist mit 1000 Griffen, mit 1000 Moves und so weiter. Ich finde meine Antwort irgendwie schon und ich werde sie dir halt zeigen. Und er hat ja auch quasi das ja auch immer so zelebriert, wenn er halt dann Bryan quasi überrascht hat und so in Bryans Reaktion auch langsam so eine Art Frust sich aufbaute, aber genau das Jack Perry halt auch wollte.
Genau, und wir haben ja auch gesehen, also zu Beginn noch den Clip von, ich glaube, es war Anarchy in the Arena, wo ja auch Jack Perry derjenige war, der Bryan Danielson gepinnt hat, also dass hier Darby Allin sozusagen an den Beinen hochgehängt war und Danielson neben ihm gekniet ist, dann gab es hier das Running Knee und tatsächlich schon mal den etablierten Pinfall über den jetzigen Champion. Und ja, das ging dann weiter, denn Jack Perry zeigt hier zum Beispiel auch die Cattle Mutilation, also eigentlich ja einen der Moves von Bryan Danielson, den haben wir vorhin schon gesehen, den hat auch Wheeler Yuta im Tag Team Match gezeigt. Aber auch hier Perry sagt, ich kann auch alles, was du kannst, ich kann auch deine Moves und ja, vielleicht besiege ich dich nicht damit, aber ich demütige dich zumindest, indem ich dich hier in deinen eigenen Move nehme.
Ja, das hat er ja, also generell muss man auch sagen, sein Finish Move ähnelt ja auch dem von Bryan sehr. Also das ist ja schon fast wie eine dreiste Kopie, nicht einfach eine Kopie, sondern so Dreistigkeit und wie du es halt schon sagst, es ist ja auch nicht nur der Move gewesen, sondern er hat ja mehrere Moves im Matchverlauf, gerade auch zum Ende hin, ja quasi kopiert und selber gebracht, wo ja auch die Kommentatoren das haben sehr gut darauf hingewiesen jedes Mal. Und das ist halt ja auch im Grunde genommen das Frechste, was du machen kannst gegenüber einem Veteranen, weil da kommt wieder das Alter ins Spiel. Das ist halt einfach so, das kannst du beim normalen Wrestler machen als Gegner, aber nicht bei so einer Legende quasi. Und das gefiel mir richtig gut bei der Geschichte. Und auch mir gefiel auch umgekehrt dann gut Bryans Reaktion, die dann immer mehr so switchte von wegen so, ja, dann gehe ich mal Richtung Lehrer. Und ich zeig dir, dass du halt eben doch noch nicht alles kannst. Und so entstand ein sehr dynamisches Hin und Her, fand ich. Und das Match hatte für mich halt zwei Phasen. Dieses, immer weiter steigern, von wegen so, okay, ich zeig dir jetzt mal langsam, dass ich der Lehrer bin und sag mal, oder ich hole dich mal auf den Boden der Tatsachen zurück. Jack Perry aber doch immer wieder mal auch eine freche Antwort einfach zeigte. Und dann die zweite Phase war dann einfach für mich, ja, ich ohrfeige den Großmeister, die Legende, und mache damit den größten Fehler ever, weil in dem Moment ist es halt weg von, ja, ich will dir jetzt eine kleine Lektion verpassen, zu hin, okay, jetzt war's das ist zu dreist, ich vermöbel dich, damit du halt genau weißt, wo du hingehörst, dass ich halt der Top-Goat bin, so gesehen.
Genau. Ja, wir haben die Snare Trap ja auch gesehen, also auch hier, Poseikon Nee wird gekontert, es gibt die Snare Trap, Danielson kommt hier noch ins Seil hinein, es geht ein bisschen hin und her und dann soll es hier nochmal ein Poseikon Nee geben und da zieht eben Jack Perry hier den Referee in den Weg, Referee ist ausgeschaltet und ja, da, also es gibt noch so einen Back Suplex von Daniel Bryan, wo er dann hier eben auch die Kicks, also Kick Your Head In machen möchte. Aber da sind natürlich hier die Young Bucks, haben es angekündigt. Sie werden alles tun, damit hier Jack Perry gewinnt. Also Run-In von den Young Bucks. Es gibt einen TK-Driver. Es soll dann noch den EVP-Trigger geben. Da kommen allerdings dann hier Claudio und Wheeler Yuta rein. Ja, jagen erstmal hier die Bucks aus der Halle durchs Publikum. Referee kommt langsam wieder zu sich, wird so ein bisschen hochgezogen. Running Knee von Jack Perry, aber da nochmal ein Kickout von Danielson. Und dann kommt hier natürlich Jack Perry mit den Tritten gegen den Kopf. Und dann gibt's auch hier nochmal so den quasi Yes-Chant als No-Chant von Jack Perry hier mit den Mittelfingern.
Aber auch das wieder dieses, nicht nur eine Kopie, sondern diese dreiste Kopie. Dieses, immer dieses Überhebliche dabei.
Genau, und das bekommt aber dann, weil dann will er hier einerseits wirklich seinen Poseikon Knee zeigen und das war auch sehr schön, also sozusagen er springt schon los und in der Luft springt aber Danielson von der anderen Seite und es gibt sozusagen das Poseikon Knee, das ihn hier aus der Luft, also und ja, jetzt mal, wenn er so ein Poseikon Knee eingesteckt hat, Jack Perry, ist er ja wirklich hier wie eine Gummipuppe durch den Ring geschossen. Genau, und dann haben wir dann diesen Spot, den du schon angesprochen hast. Also es gibt hier die Ohrfeigen gegen Bryan Danielson, aber der geht hier einfach nur nach vorne, sagt ja nein, also das gebe ich dir nicht. Beginnt seinerseits hier mit den Ohrfeigen. Es gibt einen Superkick von Jack Perry, es gibt als Antwort die Spinning Lariat von Bryan Danielson, dann Perry wieder springt hier ins Leere. Es gibt noch ein paar Psychonie, aber auch hier wieder nur der Zweikount, also Jack Perry auf jeden Fall sieht hier sehr stark aus. Dann gibt es eben die Tritte gegen den Kopf und dann haben wir eben das. Also Jack Perry kommt auf die Knie, streckt sozusagen die Arme von sich, sagt, ja komm doch, mach mal, ich nehme das jetzt einfach hin. Poseikon Knee und Daniel Bryan, beziehungsweise Bryan Danielson natürlich, gewinnt hier. Titelverteidigung, Final Countdown, sagt okay. Match ist erledigt. Titelverteidigung 1 ist im Kasten.
Halt, sozusagen. Halt. Ich muss jetzt kurz. In dem Moment muss ich noch was sagen, weil in dem Moment, das ist der Moment, wo der Pay-Per-View die Leute spaltet. Genau ab dem Moment. Und zwar nicht nur der Moment selber, sondern ab dem Moment geht wahrscheinlich die Beurteilung von diesem Pay-Per-View komplett auseinander. Und ich muss halt darauf hinweisen, weil ich finde das wichtig, was wir hier beide sagen, ist komplett subjektiv. Wenn es jemand anders sieht, absolut okay, weil ab jetzt wird's halt krank.
Ja, ab jetzt wird's großartig, würde ich fast sagen. Also ja, natürlich, wir sind hier subjektiv und jeder darf seine Meinung haben, aber gehen wir mal weiter. Also Bryan Danielson feiert hier, Final Countdown, wir sagen hier, okay, erstes Match erledigt, wir werden Bryan Danielson weiterhin sehen als Champion, kommt noch ein weiteres Match. Wer wird's denn sein? Wir beginnen schon ein bisschen überlegen, wer könnte denn als nächstes hier am Plan stehen? Also wir wissen ja, Darby Allin bekommt ja hier sein Titelmatch, das steht ja schon fest. Aber plötzlich steht allerdings hier Killswitch im Ring, also der ehemalige Luchasaurus, attackiert hier Bryan Danielson. Es gibt so einen kleinen Face-Off mit Jack Perry, weil die beiden haben ja natürlich hier ihre lange, lange Geschichte auch miteinander. Und dann ist aber schon klar, also hier der ehemalige Luchasaurus kommt natürlich jetzt nicht, um irgendwie seinen alten Freund zu helfen, sondern um seinem neuen Papa zu helfen, denn Christian kommt hier zum Ring mit Shayna, mit Nick Wayne und der hat hier natürlich das Gauntlet gewonnen bei All In. Das heißt, so Money in the Bank mäßig, der kann hier jederzeit sich sein Titelmatch holen. Das heißt, der kommt mal zum Ring und wir denken uns schon, okay, was passiert jetzt? wird jetzt hier Bryan Danielson den Titel verlieren? Wird der Killswitch vielleicht doch gegen Christian Turner? Darauf warten wir ja auch schon lange. Aber es passiert was ganz was anderes, denn plötzlich steht hier Jon Moxley am Ring. Und Jon Moxley haben wir jetzt vor zwei Wochen wieder gesehen bei Dynamite zurück mit Marina Shafir, ein bisschen fernab vom Blackpool Combat Club eigentlich. Also wussten wir nicht, ist der da überhaupt noch dabei? Hat noch so Sätze gesagt wie, das ist hier nicht mehr deine Company. Es braucht hier ein bisschen mehr Respekt. Steht hier mal Jon Moxley alleine hier sich den Dreien in den Weg. Aber aus dem Publikum kommen hier Claudio, es kommen Wheeler Yuta, es kommt Pack. Also stehen hier vier Mann hoch, der quasi neue Blackpool Combat Club inklusive Pack, stellen sich hier mal in den Weg und Christian sagt, okay, das war nicht meine Wette. Ich möchte natürlich hier nur mein Titelmatch einsetzen, wenn ich auch einen Vorteil habe. Dann gehe ich einfach wieder. Und denkst du, okay, Moxley weiterhin beim BCC. Geht in den Ring, es gibt eine ganz herzliche, das ist auch das erste Mal, dass ja Moxley und Bryan Danielson wieder aufeinandertreffen. Er war ja bei All In nicht dabei. Es gibt eine ganz herzliche Umarmung. Er küsst ihn sogar hier auf die Stirn. Sie stellen sich auf, Hände hoch. Moxley geht ein bisschen zur Seite. Denkst du, okay, der macht mir so den Lone Wolf. Der geht jetzt durchs Publikum wieder nach Hause. Geschichte gegessen. Nicht ganz.
Ja, Cesaro sieht das anders. Cesaro im weißen T-Shirt.
Im offiziellen Bryan Danielson Merchandising-Shirt, nämlich alle hier schön in weiß.
Ja, haut Bryan Danielson zu Boden, Moxley kommt und...
Also es ist ja sehr schön, du musst vielleicht ein bisschen reingehen. Du siehst, es gibt einen European Uppercut und Bryan Danielson ist hier nicht irgendwie ausgenockt oder so, sondern er sitzt mal da mit so einem Gesichtsausdruck. Was zur Hölle ist denn jetzt los?
Also es ist wieso machst du das?
Dieser Schock, warum machst du das? Genau, und während ihr hier noch geschockt ist, genau, kommt hier Moxley von hinten.
Ja, das ist, wie gesagt, also ich kann komplett verstehen, wenn das jetzt ganz auseinander geht. Er kommt von hinten mit einer Plastiktüte und zieht sie Bryan Danielson brutalst über den Kopf. Und man weiß halt, so kann man halt jemanden auch töten. Muss man halt einfach mal so aussprechen. Wheeler Yuta ist selber geschockt, was da passiert, will eingreifen.
Ja, also das ist auch sehr schön. Ich glaube, du siehst es dann, ich weiß gar nicht, ob es eine Wiederholung gab oder ob ich den Clip dann nochmal auf Twitter gesehen habe. Was du nämlich siehst, und das haben sie wirklich fantastisch gemacht, also es gibt hier, die stehen hier alle da, Hände in die Höhe, es gibt den Uppercut und im Hintergrund, also wer sozusagen nicht Hände in die Höhe hat, sind Pack und Wheeler, die umarmen sich nämlich hier im Hintergrund, also Pack umarmt hier Yuta umarmt ihn zurück und während hier sozusagen Danielson den Uppercut bekommt und dann gleich Moxley mit der Tüte kommt, siehst du nämlich im Hintergrund, dass Pack Wheeler Yuta in dieser Umarmung festhält, drückt ihn gegen die Seile. Dann siehst du noch, wie Wheeler Yuta auch absolut fantastisch ist. Der ist sozusagen hier nicht eingeweiht in den ganzen Spaß. Und als Moxley dann mit der Tüte kommt, will Wheeler Yuta sich sogar nochmal, also da siehst du richtig die Energie, der will sich losreißen, aber Pack nimmt ihn in so eine Art Head-and-Arm-Joke und hindert ihn halt daran.
Aber ohne Schlag, muss man sagen.
Das ist ohne Schlag, genau.
Er hält ihn einfach nur fest und so, hey, du bist einer von uns. Lass das einfach geschehen. Also nach Motto, das ist alles richtig so und er versteht die Welt nicht mehr. Und die Bilder, die da erzeugt werden, die sind absolut fantastisch gemacht von der Umsetzung her, muss man einfach so sagen. Das ist komplett schockierend gewesen. Wheeler Yuta spielt die Rolle, dieses Dramatische, fast schon dieses Flehende, von wegen so, wie bei Simpsons, hört er auf, der ist schon fast tot. Zeigt gleich Moxley, der einfach komplett skrupellos und fast ohne Emotionen halt diese Tüte bei Danielson über den Kopf festzieht, bis zum geht nicht mehr.
Genau. Marina Shafir kommt zwischenzeitlich auch noch in den Ring, die kümmert sich hier um den Referee.
Ja, und du siehst halt auch noch bei den Aufnahmen das Gesicht von Danielson, weil die Tüte auch noch durchsichtig ist und du siehst halt bei diesen Atemzügen, wie die halt irgendwann wird diese Tüte hauteng. Also wirklich, dann liegt die halt an wie beim Vakuum. Und ich gebe zu, und dasselbe hast du auch in der Halle gemerkt, da wurde es Totenstille. Das war jetzt auch nicht mit Schänden oder sonst was oder Buhen, sondern es wurde echt totenstill. Und bei mir auf der Couch habe ich nur gesehen, wie Sarah irgendwann den Kopf weggedreht hat. Und ich gebe zu, und deswegen kann ich komplett verstehen, wenn das auseinandergeht, die Umsetzung absolut fantastisch. Ich weiß, dass es so einen Spot auch schon im Wrestling gab. Aber es war sehr schwer zu ertragen, das zu sehen.
Genau, und das ist halt wirklich einer der wenigen Spots, die wir im Laufe der Jahre nicht ganz inflationär gesehen haben. Also wir haben den gesehen, ganz berühmt, vor fast auf den Tag, genau 35 Jahren. Also nicht ganz auf den Tag, aber 1989, ich glaube es war Great American Bash, Terry Funk und Ric Flair. Also Terry Funk, der hier reinkommt und Ric Flair fast hier mit dem Plastiksack erstickt. Ich glaube, es gab dann nochmal 2006 bei Ring of Honor mit, ich glaube, Steve Corino hatte auch einen Spot, aber der wird sehr wenig eingesetzt. Und auch interessant, das haben Leute auch, ich habe das damals auch irgendwie mitbekommen, Eddie Kingston hat eigentlich diesen Spot vorgeschlagen. Der wollte das damals in seiner Fehde mit Chris Jericho machen. Also ich weiß nicht, ob er dann, wahrscheinlich wäre er derjenige gewesen, der hier mit der Plastiktüte über dem Kopf geendet wäre. Und interessanterweise hat Tony Khan damals gesagt, nein, machen wir nicht. Jetzt mittlerweile hat er seine Meinung wohl geändert, ist wohl hier von Moxley und Bryan Danielson überzeugt worden. Aber ja, also absolut, AEW hat auch gesagt, wir zeigen diesen Clip hier nicht auf Social Media und wir sowas können wir absolut nicht gutheißen. Also es hat noch entsprechend verkauft, aber waren natürlich absolut schockierende Bilder. Dann
apropos verkauft, die Kommentatoren haben das Ganze Unerträgliche halt noch unerträglicher gemacht, wenn du halt einen JR hörst, der halt sagt von mir so, ey, das hat nichts mehr mit Wrestling zu tun, das möchte ich nie wieder sehen, hört auf damit, das ist nicht normal. Also auch im Nachgang, als das schon vorbei war, hat er sich halt aufgeregt und es wirkt halt sogar sehr echt, dass er halt echt pisst war, von wegen, dass man sowas macht und sowas zeigt. Also man wird auf jeden Fall für Schlagzeilen sorgen. Die Umsetzung war, wie gesagt, jetzt mal rein von der Produktion her und von der Ausführung her, fantastisch. Wenn du diesen Spot machen willst, ist es absolut fantastisch. Ich kann aber auch verstehen, wenn da Zuschauer sind, die halt sagen, ey, das muss ich nicht sehen oder das sollten vor allen Dingen andere Leute nicht sehen. Andererseits muss ich halt da wieder, das Subjektive, ich kann es komplett verstehen und es war auch echt für mich sehr schwer, das auch zu gucken, aber das Subjektive von mir, dass ich anschließend dachte, obwohl ich ja still war, von wegen so, okay, was geht hier vor und ich will wissen, wie das weitergeht, weil ich will vor allen Dingen wissen, das ist ja die ganze Zeit, seit Moxley zurück ist, eben, du sagtest ja auch den Satz, von wegen, das ist nicht mehr deine Company, zu Tony Schiavone. Was hat das eigentlich auf sich? Was ist der Plan? Und bislang wurde noch nichts gesagt, was genau der Plan ist. Was ist das überhaupt? Ist das eine Gruppierung? Was passiert da jetzt innerhalb der Gruppierung? Was wollen die? Was ist das Ziel, Zweck? Ist es Zerstörung? Ist es Anarchie oder sonst irgendwas? Und wenn das in einer richtig großen Storyline mündet, sage ich, okay, heftiger Spot. Wir hatten bei AEW schon sehr heftige Spots, auch mit Glas, ich sage nur einen schönen Gruß an Kenny Omega, die man nicht unbedingt sehen muss, die in Olaf auch sehr schlimm fand, was ich auch verstehen kann, dann fand ich das super cool. Wenn es nicht in einer richtig gigantisch guten Story endet, gebe ich halt zu, ich muss das nicht noch mal sehen. Also ich war halt nur froh zu sehen, als irgendwann mal bei dem Scene hast du halt gesehen, dass Dennison unten am Hals so quasi sich eine Lücke verschafft hat. Weil bei allem Lob für die Umsetzung, wie gut es ist, wenn man das falsch umsetzt, ne? Wenn Moxie, keine Ahnung, nicht mitkriegt, dass gerade Dennison Finger rausrutschen, kann das unfassbar gefährlich sein. Und deswegen Hut ab, die haben es sicher gemacht, die haben super Verkauf, auch Bryan Danielson, man muss ja auch sagen, den Spot macht ein Wrestler nicht, wenn er nicht den selber vorschlägt. Das ist, glaube ich, kein Spot, den man so vorgeschlagen bekommt, also, okay, dann mache ich das halt. Aber es war heftig. Richtig. Also es war mit das Heftigste, was ich im Wrestling bislang gesehen habe, bin ich ehrlich.
Genau, und es ist dann auch ja sofort sozusagen hier die Ärzte zum Ring, also sofort die Plastiktüte runter aufgerissen und mit einem Sauerstoffgerät hier Danielson wieder Sauerstoff zugeführt. Und auch wirklich, also das machen sie ja auch sehr gut, dieser, also nicht jetzt Wiederbelebungsversuch, aber das machst du eben ja auch. Also ich kenne das noch, ich habe mal meinen Zivildienst vor vielen, vielen Jahren, auch schon wieder 20 Jahre her, ich bin alt, war ich ja auch hier im Rettungsdienst tätig. Und das war auch so, also wenn du irgendwo einen Bewusstlosen findest, gibt es so ein paar Kniffe und Kniffe, die du machen kannst, um zu sehen, dass der halt wieder irgendwie wach wird. Das ist halt so irgendwie so Zwicken ins Ohrläppchen oder was man hier gemacht hat, so mit den Fingerknöcheln so übers Brustbein reiben, weil das ist halt so relativ unangenehm. Also wenn der nicht komplett weggetreten ist, dann werden die Leute da auch wieder wach. Also ich sag mal, wenn das so ein Besoffener oder sowas ist. Und also das hat man schon sehr, sehr realistisch auch dargestellt und umgesetzt. Und ja, also ich habe mir ja schon im Vorfeld gedacht, ich dachte mir, Danielson will sicherlich sozusagen am Ende seiner Karriere, der will nochmal gegen all seine Kumpels antreten. Der will sicher noch sein Match gegen Claudio, der will sein Match gegen Moxley, der will vielleicht noch ein Match gegen Wheeler Yuta. Und ja, das Schöne ist, das werden wir wohl jetzt alles in irgendeiner Form bekommen. Und ja, Darby Allin hat ja hier in 2 Wochen bei Dynamite in Arthur Ashe Stadium seinen Titelshot. Und auch den hat ja Moxley schon hier herausgefordert oder hat gesagt, komm mal, ich will mit dir reden. Also ich denke mal, die nächsten Dynamite-Episoden vor allem werden hier sehr, sehr spannend werden, wie die Geschichte weitergeht.
Ja, vor allen Dingen, du hast halt, das ist halt ein brutaler Cliffhanger, also das Brutale ist in diesem Falle von, als er ist sehr gut gemeint, weil er ist halt mehrdimensional. Du hast halt den Cliffhanger, was passiert ist mit bei Dennis und wie geht es ihm, was sagt er dazu, wie reagiert er darauf. Auf der anderen Seite dieses neue Stable, nenne ich es mal einfach. Was ist die Motivation? Was wollen die überhaupt? Dann hast du noch, aber zusätzlich noch, was wollen die überhaupt jetzt von Darby Allin? Und dann hast du noch den Punkt, was ist mit Wheeler Yuta? Wie reagiert er auf das Ganze? Also durch eine Aktion hast du halt nicht nur einen gigantischen Heel-Turn, Cliffhanger und auch noch 1000 Möglichkeiten geschaffen. Und ja, ich möchte einschalten. Allerdings ist man auch ein Wagnis eingegangen, weil das ist jetzt dann Richtung nächstes Match. Diese Totenstille, die war spürbar. Also das hast du, du hast natürlich manchmal Stille, weil der Crowd schlecht ist. Hier hattest du einfach Stille wegen dem Schock oder weil halt die Bilder zu heftig waren und das halt zu weit ging. Aber auf jeden Fall, diese Stille nimmst du halt in Kauf, auch im Hauptmatch zu haben, also im inoffiziellen Main Event. Und das war anfangs auch so. Also von uns gefühlt war das auf der Couch auch so. Wir hatten richtig Bock auf dieses Match, aber diese Bilder haben halt so einen bleibenden Eindruck hinterlassen, dass wir waren sehr ruhig. Und wir hatten dieses Belastende ein bisschen auf den Schultern, war eine ganze Weile da. Das musste erstmal weggehen. Das dauerte.
Genau. Und um sozusagen Überleitung zum nächsten Match zu machen, das war natürlich, und ich fand das auch ganz interessant, was du sagst, also das war von Anfang an ja auch brutal, dieses Match, aber die sind hier nicht gleich mit 100 Sachen pro Stunde losgelangen, sondern es war teilweise sehr methodisch, diese gegnerische Zerstörung. Also wir sprechen hier natürlich vom Lights Out Steel Cage Match Adam Page gegen Swerve Strickland und ja, also natürlich hier klassisch, Licht wird ausgemacht, wenn das Licht wieder angeht, dann hat AEW sozusagen hier nichts mehr mit allem zu tun, was wir hier sehen, sondern ja, die beiden machen halt einfach ihr Ding, kamen auch raus, entsprechend begleitet mit ihrer jeweiligen Security. Swerve übrigens hier sehr schön, also zuletzt ja natürlich Adam Page hat ja das Kindheitshaus von Swerve Strickland abgefackelt, angezündet, dass der ja gerade erst zurückgekauft hatte. Das war sozusagen das sein Main Event Go-Home-Engel von Dynamite, dass hier der Hangman im Lehnstuhl vor dem brennenden Haus sitzt, sich einen Whisky wahrscheinlich gönnt und ja, Swerve hier die Hütte abgefackelt hat.
Übrigens, also Swerves Haus seines, angezündet. Auch ist Teil seines Titan-Song-Videos.
Genau, ist jetzt Teil seines Videos und Swerve allerdings hat hier ein weißes Outfit an, Jacke, Hose und das ist inspiriert von dieser Tat. Das heißt, du hast hier die Flammen drauf und du hast hinten auf der Jacke das große Bild vom Hangman, der hier vor dem brennenden Haus sitzt. Also auch Respekt an Swerve, der hat sich da innerhalb von 3 Tagen auch ein komplettes Outfit schneidern lassen.
Auch sehr schön. Er war ja vorbereitet.
Genau. Ja, und es geht ja, gleich mal.
Können wir mal kurz sagen, einfach dieser Pay-Per-View, ich möchte das nachher nochmal sagen. Es tut mir leid fürs Unterbrechen. Wie viele Mordversuche wir bei einem Wrestling-Pay-Per-View gesehen haben?
Ich wollte es gerade sagen, also wir sind eigentlich unmittelbar in den nächsten Mordversuch hineingeschlittert, schon in der ersten Minute dieses Matches, denn die beginnen natürlich mal hier, also ich glaube, Swerve beginnt gleich mal mit einem Kick oder was, sogar ein House-Call, das Match, und der Käfig, der ja über dem Ring hängt, der wird so langsam runtergelassen und das Erste, was den beiden einfällt, ist, sie ja rollen sich eigentlich so auf der Matte hin Richtung Apron und jeder versucht eigentlich den anderen so lange festzuhalten, dass der Käfig ihm den Schädel zerquetschen kann. Also das war mal der Aufhänger des Ganzen, so wenn du tot bist, dann kannst du nicht mehr gewinnen.
Auch sehr gut, also um das zu unterstreichen, wie blind die beiden vor Wut und Hass sind, fand ich dabei, dass im Grunde genommen Prinz Nana derjenige war, der die beide reingeschoben hat. Ja. So nach dem Motto, okay, wenn ich es nicht mache, ist es nicht unwahrscheinlich, dass sie beide einfach keiner will nachgeben, weil die beiden hatten sich ja selber in dieser Situation, dass beide mit dem Kopf da waren. Keiner von euch würde nachgeben und es würde was Schlimmes passieren. Und das war halt schon direkt so, alles klar, das wird hier echt böse enden.
Aber Nana war natürlich so vorausschauend, dass er zumindest vorher noch alles, was er irgendwie an Kram gefunden hat, in den Ring reingeworfen hat. Also Stühle, Tische, Box voll kleiner, schöner Spielereien und Wunderlichkeiten, die dann auch noch zum Einsatz gekommen ist. Also man hatte da schon mal diversen Kram im Ring, allerdings eben hier keine zerquetschten Schädel, sondern es ging gleich mal weiter. Hangman beginnt gleich hier mal mit einem Follow-Slam, aber Swerve ist völlig unbeeindruckt, gibt den Kipper ab, er steht schon fort wieder da. Kick ins Gesicht, es gibt einen Jumping Flatliner und du hörst die ganze Zeit auch sehr schön, Prince Nana steht hier nicht nur am Ring, sondern der beschimpft auch lautstark den Hangman und nennt ihn einen Idioten und quasi, was hast du denn gedacht, wenn du das hier machst und was glaubst du denn, was mit dir passieren wird? Und ja, also der ist auch eine, nimmt eine sehr aktive Rolle ein, verbal ja, zumindest in diesem Match.
Irgendwann ruft er sogar zu Swerve, töte ihn, denkst einfach so, Leute, hört auf damit, das ist alles ein bisschen zu viel. Ja, Match wieder, besteht wieder aus zwei Phasen, finde ich. Du hast es so richtig gesagt. Anfangs haben die, es war kein großes Tempo drin, sondern eher dieses langsame sich gegenseitig zerstören. Und
sie haben, was ich sehr schön fand, weil sie haben es ja dann noch gesteigert. Also sie haben eigentlich eins der Highlights, also der brutalen Highlights aus dem Texas Deathmatch, eigentlich sehr, sehr früh aufgegriffen, nämlich hier den Tucker, die Staple Gun, den sich hier, der war nämlich hier in der Kiste drin, den holt sich mal Hangman Page und du hast genau diesen Spot gehabt. Und damals war ja noch Hangman das Babyface und Swerve der Heel. Und damals sind ja die Leute schon sehr drauf abgegangen. Also Swerve bekommt hier quasi diese Staples, also diese Klammern in die Brust hineingeschossen, geht aber immer weiter nach vor, beginnt zu lachen. Und jetzt war das hier halt sozusagen der Babyface-Spot. Also der verkauft das überhaupt nicht, während er hier getackert wird. Nimmt dann irgendwann dem Hangman den Tucker ab, hat dann ein paar Familienfotos dabei. Und auch das, ich glaube, im ersten Match hattest du das ja mit der Zeichnung von,
genau,
vom,
Zeichnung
vom, King, vom Hangman. Und jetzt waren sozusagen hier die Familienfotos, also ich glaube sogar vom Hangman, von Swerve als Kind aus diesem Haus, die er zunächst mal auch dem Hangman in die Brust tackert. Und ein zweites Bild gibt's dann, ich glaube, es war in die Wange.
Ja, mit mehreren Tackern.
Also erst haut er den und dann auch nochmal wieder abgerissen.
Aber auch die Bilder, also wenn er den Tacker ihn abnimmt, dann dreht er ihn und drückt ihn am Rücken und tackert erstmal am Rücken. Das sieht halt aus, wie wenn du eine Knarre dahin hältst.
Stimmt.
Richtig, ja. Tack, 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 tack. Und dann halt, wie du sagst, an die Brust das Bild, an die Wange das Bild. Aber es war halt, genau wie du sagst, jeder kennt diese Szenen von damals noch. Und man baut darauf, aber sagt eigentlich, das jetzt hier geht viel, viel weiter. Weil wir bringen es am Anfang und es hat halt gar nicht diesen unfassbaren Impact und dieses, was auch mitschwingt, ist ja auch in dieser Geschichte dieses, wie du mir, so ich dir. Weil das ist ja das Motiv quasi. Du warst bei mir im Haus, ich gehe zu dir ins Haus. Und jeder hat halt eine Grenze überschritten. Und das machen die halt auch im Match selber. Weil auch in dem Match damals hattest du ja zum Beispiel auch den Ziegelstein. Der wurde zerstört. Das war ja dieser Fake-Ziegelstein. Und jetzt ist in der Kiste, sind halt genau die beiden Sachen, die halt so berühmt waren von dem Match. Einmal der Tacker und einmal ein Ziegelstein, aber diesmal halt ein echter.
Und genau.
Ein Ziegelstein, einen echten im Ring, ich muss es vorwegnehmen, möchte ich nicht wieder sehen.
Nein, das fand also ich bin mit da, das Heftigste. Das war auch, also das, ich meine, es gab dann natürlich, ja, es gab dann noch den Stacheldraht, den sich hier der Hangman um den Arm gewickelt hat, auch mit einem Lariat, ging mehrfach für beide auch in den Käfig, teilweise mit Death Valley Drivern, Stühle kamen zum Einsatz, etc., etc.
Tisch.
Genau, Hangman, sehr schön, der geht dann mal raus. Also sozusagen hier auf den Apron zwischen Seilen und Käfig und schaut mal und kommt irgendwie drauf, er kann hier keinen Buckshot Lariat springen, denn da ist zu wenig Platz.
Ja, fand ich super klug, dass du halt diese Umgebung sagst, okay, Planänderung. Ich kann es nicht machen, es funktioniert nicht wie letztes Mal, wo du halt wusstest, okay, das ist der Finishing Move und man muss halt anders reagieren. Und
aber dann auch sehr schön, also Paul Turner, der Referee, Hangman hat hier einen Stuhl, setzt ihn auch an, aus irgendeinem Grund, also Staple Gun und alles mögliche ist okay. Sorry. Ja, dann aber irgendwie der Referee nicht einverstanden mit dem Stuhl, hindert irgendwie den Hangman dran, bückt sich irgendwie runter und plötzlich kommt hier Swerve und ja, rollt hier über den Rücken vom Referee und zeigt seinerseits hier einen...
Ich würde sagen, das war ein Buckshot Lariat.
Das halt war quasi eine Art Buckshot Lariat, genau.
Ja, spektakulär. Ich muss aber jetzt trotzdem, ich muss springen, es tut mir leid, weil es ist sehr, sehr viel passiert, genauso wie halt Stacheldraht, das an dem Käfig dran befestigt wurde, um dann halt Swerve reinzuwerfen, reinzudrücken, das Gesicht dran zu reiben. Alles brutal, aber ich muss halt zu diesem Stein kommen, diesem Betonklotz, das war einfach...
Diesem Cinderblock, also ich weiß gar nicht, wie man auf Deutsch so sagt, also jetzt kein massiver Ziegelstein, nicht so ein Betonbrocken, sondern diese...
Ich glaub, womit man Mauern baut, oder
nicht? Ytongsteine, ich weiß gar nicht, ob es das in Deutschland gibt, also quasi dieser Stein mit den Löchern drinnen.
Ja, und Swerve ist ja eigentlich alles, also in seiner Heal-Phase dafür bekannt, dass er den ja halt hatte. Da hat er auch gerne mal zertrümmert und so weiter, aber das war halt, wie gesagt, immer ein Fake-Ding und das ich habe erst gedacht, okay, das ist ein Fake-Teil, passt, nimm es, weil dann wiederholt sich die Geschichte. Nur wenn du dann halt siehst, dass er halt, ich weiß nicht, in welchem Move es war.
Es war zunächst, als Werf wollte einen Package-Piledriver, das ist gekontert worden, dann ist gekontert worden in den Deadeye, das ist auch gekontert worden.
Genau, und dann?
Und dann war es dieser, ich habe jetzt keine Ahnung, wie der Move heißt, diese Art umgedrehter Backslide, also wo er ihn so quasi die Arme, er hakt quasi die Arme ein und hat den Gegner dann auf seinem Rücken, aber mit dem Kopf nach unten, also quasi wie eine Art umgedrehte Powerbomb. Jedenfalls, was passiert ist, ist
Slide. Es ist ein richtiger Slide dann leider passiert.
Genau, also er slidet, er wirft ihn runter und zwar wirklich genau auf die Kante von diesem Cinderblock. Man sieht dann auch, hat man auch auf der Videoleinwand in der Halle dann gezeigt, wirklich in Großaufnahme diese Striemen. Also da kann dir halt auch mal ein Wirbel brechen, also wenn du da blöd auf die Kante kommst. Und es waren auf jeden Fall mal massive Abschürfungen. Und das gab's ja mehrfach. Also auch Swerve ist dann nochmal zumindest einmal auf diesen. Der war auch schlimm, ja.
Das war der schlimmste Spot ever. Weil der Swerve ist halt wirklich mit den komplett geraden Rücken draufgeworfen worden. Und ich bin ganz ehrlich, also Sarah, die war ja früher Arzthelferin, die hat geschluckt, die hat gesagt, oh mein Gott, dabei kannst du dir halt nicht nur Wirbel brechen, Bandscheiben kaputt, kann halt alles kaputt gehen. Und das eigentlich heftig, weil es ist ja gar kein spektakulärer Spot, so gesehen, also visuell. Aber vom Impact her hast du auch richtig in der Halle gemerkt, dass alle so, oh Mist, hoffentlich ist da jetzt gerade nicht was passiert. Und wir haben das anfangs auch gedacht, vor allen Dingen, weil halt Hangman dann anfing, erstmal so Abstand zu nehmen, zu surfen, gar nicht mehr auf ihn drauf ist. Und der Ringrichter auch halt nochmal zu Hangman gegangen ist und Hangman dann wieder kehrt gemacht hat. Und wir dachten, oh nein, bitte lass da nicht passiert sein. Ist zum Glück anscheinend nicht, hoffentlich. Aber dieser Spot mit Swerve, ich bin ehrlich, ich musste schlucken. Das will ich nie wieder sehen. Also das ist kein
Wrestling. Ja, also das sind halt wirklich die. Wir hatten dann unmittelbar danach einen Table-Spot und das kennen wir ja. Ne? Die Hangman hier wird so halb auf den Table drauf, dann kommt er aber doch aufs Top-Rope. Also Swerve ist schon am Top-Rope, Hangman geht hoch. Hangman möchte dann einen Fall-Away-Slam zeigen vom Top-Rope durch den Tisch. Swerve blockt das und es gibt den
Swerve-Stump
sozusagen im Flug, den Swerve-Stump durch den Tisch. Also
mit einer Wucht, ne?
Mit einer Wucht.
Unfassbaren Wucht.
Sieht auch schlimm aus, aber ist halt ein Table-Spot und da wissen wir halt, ja, die sind halt mittlerweile gang und gäbe im Wrestling. Das ist halt nicht das Ecke von einem Beton- oder Zementblock.
Ja, auch mies fand ich auch den Spot, wo der Stuhl zwischen den Ringseilen in der Ecke festgemacht wurde und Swerve hat halt Adam Page auf der Schulter, rennt wirklich im Vollsprint dahin und wirft ihn quasi kopfüber in den Stuhl.
Nämlich in den Stuhl hinein und beim Runterfallen aus dieser Höhe knallt der Hangman auch noch ein paar Mal mit dem Kopf auf die gespannten Seile. Also auch das eine ziemlich gefährliche Geschichte.
Also die beiden müssen, muss man mal festlegen, das ist halt nicht nur eine gigantische Fehde, die halt hoffentlich für immer da sein wird bei AEW, sondern die beiden müssen sich ja auch vertrauen, bis zum geht nicht mehr. Weil alle Spots, die wir sagen, vorhin, möchte ich nicht mehr sehen oder ist so krass und so weiter, das machen die ja bewusst. Und das machen die bewusst in dem Sinne von, ey, du passt auf mich gefälligst auf und ich passe auf dich auf.
Ja, und aber
die jetzt müssen sich vertrauen, bis zum geht nicht mehr.
Also wir hatten Cinderblocks, wir hatten Stühle, wir hatten Tische, wir hatten Stacheldraht. Was kannst du denn jetzt noch bringen? Und der Hangman holt sich noch was, und zwar ein Stück verbranntes, zugespitztes Holz aus dem niedergebrannten Haus von Swerve Strickland. Also quasi einen Pfahl. Er wollte hier auf Vampirjagd gehen, sozusagen. Und möchte hier tatsächlich Swerve Strickland mit diesem Holzpfahl abstechen. Und es ist wirklich wie in so einem Actionfilm, so eine Kampfszene, wo sie, ja, drum ringen und er fasst ihm schon diesen zugespitzten Holzpfahl ins Gesicht, ins Auge, sonst irgendwo hineindrückt. Kann er sich noch irgendwie rechnen? Nur ist es halt immer noch ein Wrestling-Match. Das heißt, es gibt hier nicht irgendwie, weiß nicht, den Schlag oder den Uppercut, sondern was macht Swerve Strickland, damit er nicht abgestochen wird? Ja, einen Armbar. Weil damit kann er hier nämlich den Arm fixieren und dem Hangman hier diesen Pfahl auch entreißen.
Und gegen den Schädel ballern, wie es ein Irrer macht.
Genau, also es gibt dann hier die Stakes. Also so ein bisschen mit den Holzstäben und so. Abdullah the Butcher war ja da so ein Kandidat dafür. In Japan haben wir das auch viel gesehen bei FMW, IWA, wie sie alle hießen, Wing, wo es hier mal mit den Holzstäben, ja, ordentlich auf die Stirn gab. Das heißt natürlich, die beiden da zu dem Zeitpunkt dann auch schon schön am Bluten.
Ja, schlimm fand ich dann noch, als du hast ja einen Käfig und dann sagst du, ja, immer, wie können wir das noch toppen? Und denkst, ja, Swerve möchte den Stomp ansetzen, möchte halt einen finnischen Move machen und guckt dann aber nach oben. Ne? Und in dem Moment, ich weiß nicht, wie es dir ging. Wir haben nur beide gesagt, zeig gleich, oh nein, bitte nicht. Weil einfach der Gedankengang war halt, du konntest halt sehen, was er vorhat. Okay, ich kletter den Käfig hoch, um dann von oben den Stomp zu machen. Du weißt einfach, einen schönen Gruß an Edge. Dabei kann halt schnell irgendwas brechen oder kaputt gehen oder sonst was. Haben sie zum Glück nicht gemacht, aber
ich denke, der nächste
Spot war trotzdem auch nicht schöner.
Und ich glaube, dass das auch damit mit dem Edge-Unfall zu tun hatte, dass sie vielleicht gesagt haben, also jetzt keine Footstumps oder solche Geschichten mehr von oben. Vielleicht noch einen Senden oder so irgendwas, wo du flach am Rücken landest, aber nichts mehr, wo du auf den Beinen landest, weil wahrscheinlich möchte man nicht den nächsten Topstar irgendwie ein halbes oder dreiviertel Jahr verlieren mit einem gebrochenen Bein.
Nee, das wäre nicht gut. Aber stattdessen, du hast es aufgeschrieben, hoffentlich.
Ich habe es aufgeschrieben, ich bin tatsächlich hier in meiner Menge, ich habe wirklich viel aufgeschrieben in jedem Match. Ich versuche gerade, wo in meinen Notizen wir uns gerade befinden, zu suchen, was mir da im Durchlesen, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt vor oder nach diesem Spot war. Auch sehr schön, als der Hangman ihn so auf den Knien hat und ihm sagt, ich habe gesagt, du sollst mich anflehen, also flehe mich jetzt gefälligst an, damit ich dich hier quasi nicht umbringe. Also auch das sehr schön, ja. Ja, Swerve hat überhaupt sehr viel gedacht. Er hatte sehr viel Spaß in diesem Match, hat man das Gefühl. Genau, es gab dann noch eine Powerbomb. Ich glaube, das war auch der Spot. Das war die Powerbomb auf diesen Ziegelstein oder Cinderblock. Und Swerve kommt aber relativ schnell wieder zurück. Es gibt dann die Powerbomb in die Käfigwand und dann, das war auch sehr brutal, diesen House Call, diesen Kick. Also, ja, der Hangman ist sozusagen in den Seilen und bekommt hier diesen Kick von hinten gegen den Schädel, der knallt gegen die Käfigwand und wird auch zurückgeschleudert. Also auch das hat extrem. Und ich glaube, hier war es dann. Also Swerve, genau, klettert dann den Käfig hoch, möchte dann rauf und Swerve kommt dann, also der Hangman kommt dann rauf und verpasst ihm dann noch eine Mike Awesome Bomb, eine Top Rope Powerbomb eigentlich vom Top Rope in den Ring. Swerve kommt wieder auf die Beine, es gibt den Dead Eye für einen Two Count und genau, dann war diese Szene mit, ja, du sollst hier quasi jetzt um dein Leben betteln und der Hangman hat dann auch diese Chairshots gezeigt und zwar mit der Seite des Stuhls.
Ja, mit der Seite ist immer eine schöne Sache. Das mag ich, das sieht immer gut aus. Ich hoffe im Übrigen, dass dieser Chair präpariert war.
Also der
hat mir letztes Mal schon mal ein, der halt
genau präpariert. Bei Jack Perry, ja, der war ziemlich sicher auch präpariert, weil da haben wir es genau. Also Swerve steht auf, lacht, fällt aber dann sozusagen wieder hin und dann die, also natürlich, was mögen wir noch alle nicht? Wie kannst du sozusagen den normalen Menschen noch ein bisschen schocken? Ja, einerseits mal, niemand geht gerne zum Zahnarzt und niemand mag Spritzen. Und der Hangman sagt sich, was mache ich jetzt? Und Swerve hat ja diesen goldenen, diese Grills, also diese Zahnverzierungen, die auch so in der Hip-Hop- und Rapper-Szene offenbar
populär sind. Ja, das sind einfach Overlays, die legt man drüber und fertig ist.
Genau, also der Hangman reißt ihm hier mal auf jeden Fall diese Goldverzierung, diesen Goldgrill aus dem Mund heraus, geht zurück in die Wunderkiste und holt sich hier eine Nadel. Also liebe Grüße an den Kollegen Thumbtack Jack auch. Der hat ja das im deutschen Wrestling, im Deathmatch Wrestling ein bisschen perfektioniert zu seiner Zeit, den Spot mit der Nadel. Und ja, der Hangman versucht, ich weiß gar nicht, ob er es dann wirklich geschafft hat.
Die Spritze hing fest zumindest.
Sie hing fest, aber ich glaube geplant war, dass er den sozusagen, also er wollte ihm hier wirklich die Spritze von innen im Mund durch die Wange durchdrücken. Also ich habe nicht...
Bei dem
Die Nadel kam zumindest auf der anderen Seite nicht raus, aber sie war schon
bei dem Spot kann man zumindest sagen, dass er sieht schlimmer aus, als er ist. Das ist einfach, jeder kennt halt, wenn eine Nadel reingeschoben wird irgendwo. Es gibt genug Künstler, die halt, wir waren selber auf so einer Halloween-Show, wo halt einer sich 1000 Nadeln da in die Wange reinhaut. Das sieht halt heftig aus, aber es ist halt immer noch eine ganz, 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 ganz dünne Nadel. Hätte ich das gebraucht, weiß ich nicht, aber es war halt die Vorbereitung auf dann halt diesen Share-Shot.
Der zumindest sehr, sehr laut war.
Der war nicht laut.
Also man,
brutal aus.
Man hat den auch nicht, also man hat den dann in der Wiederholung gezeigt, oder ich weiß gar nicht, ob ich nur auf Twitter dann von Fans Videos, ich habe irgendwo ein paar andere Einstellungen noch gesehen. Man hat es jedenfalls nur knallen gehört, aber man hat hier nicht in Großaufnahme gezeigt. Aber ja, es ist halt sozusagen, die Sitzfläche ist hier sofort weggeflogen. Also ich glaube, dass der wirklich entsprechend präpariert war. Hoffentlich, ich gehe mal davon aus.
Muss.
Aber das war sozusagen das Finish. Also es gab hier diesen brutalen Chairshot und der Referee hat dann sofort sozusagen gemerkt, hier Swerve ist ausgenockt, der kann nicht mehr, da sind die Lichter aus und hat hier auch das Match gestoppt. Das heißt, der Hangman hat hier ja seine Rache bekommen.
Ja, und zwar zu einem schweigenden Publikum, das zu Recht, weil es halt... Du hast halt Brian Danielson beendet mit Schweigen, und zwar schockierten Schweigen, und hier halt auch, weil dieser Share-Shot war einfach, dement war so, oh nein. Es sah heftig aus, das war absolut logisch, es war toll erzählt, es war für mich ein fantastisches Match. Das kannst du auch nicht mit einem normalen Wrestling-Match vergleichen von der Wertung her. Für das, was es das war, war es absolut fantastisch, beeindruckend, packend, spannend, brutal, persönlich. Und das Finish ist, hat in dem Kontext halt auch perfekt gepasst, weil halt dieser Swerve, der halt immer noch lacht und dann aber eigentlich gar keine Kraft mehr zusammensackt und dann kassiert er den Stuhlschlag, eben kein Lariat oder sonst was, sondern einfach nur dieser Stuhlschlag, der einfach viel zu weit ging, dass der Ref sagt, das reicht jetzt, der hat genug. Aber aufgegeben hat er ja auch nicht. Und dahingehend absolut sinnvoll, du hast einen Page gestärkt rausgebracht, der hat gejubelt, du hast aber zeitgleich auch wieder diesen Moment gehabt, wo einfach du dann ja, Swerve in diesem Stuhlfetzen noch hängen siehst. Der hat sich auch nicht mehr bewegt.
Und
das Publikum einfach nur so in dieser sorgvollen Stille war. Und das war bei uns auch so.
Ja, und auch sehr schön der Hangman. Also er feiert hier natürlich ein Stück weit, geht dann auch gleich aus dem Ring die Rampe hoch. Also die auch hier wieder sofort, die Ärzte kommen in den Ring, Neckbrace, alles Mögliche. Also es wird natürlich hier sofort Swerve verarztet. Und kurz überlegt auch der Hangman, also er macht wieder so ein paar Schritte die Rampe runter, ob er jetzt nochmal in den Ring rein soll. Und du siehst natürlich schon auch, also natürlich, der hat hier seine Genugtuung bekommen, aber hat auch so ein bisschen diesen wilden, leicht traumatisierten Blick, wo du vielleicht schon denkst, irgendwo im Hinterkopf beim Hangman, und der war ja lange Zeit hier so ein bisschen der Millennial-Cowboy, also der mit den Gefühlen, der sich auch nicht überwinden konnte, so ganz furchtbare Dinge zu tun. Manchmal macht das halt, aber nicht, weil er es will, sondern weil er es muss. Und hier wollte er es offenbar. Und dann siehst du aber schon so ein bisschen, habe ich den Eindruck gehabt, in seinem Gesicht so dieses, bin ich jetzt zu weit gegangen? Also ja, ich habe hier gewonnen, aber war es das quasi wert? Also die haben hier auf jeden Fall, und die Geschichte kannst du schön erzählen, die haben mir beide ein Stück ihrer Seele auf jeden Fall im Ring und in dieser Fehde gelassen.
Ihre Menschlichkeit.
Ganz genau, ja.
Ja, nee, passt ja auch zu der Story. Die Story war ja auch vorher, auch mit der Promo mit dem Hausbrand, dass Swerve ja auch sagte, Hangman soll sich entscheiden, wer sein will. Und Hangman hat ja gesagt, ich habe mich entschieden. Und jetzt ist halt die Frage, ja, kann er mit dieser Entscheidung leben? Weil das sind halt die Konsequenzen daraus, wenn er halt sowas macht. Na, die Frage ist auch, wie es weitergeht. Also geht das überhaupt weiter oder nicht? Also
und das ist halt das richtig Schöne. Also du kannst jetzt natürlich hier das echte Leben mit reinbringen, weil... Ja, der Hangman, was hat er gemacht? Er hat quasi hier jetzt seine Familie verteidigt, weil wir erinnern uns ja die Blutfehde hat ja begonnen, als Swerve Strickland hier im Zimmer gestanden ist, sozusagen am Babybettchen von Hangmans Sohn. Das hat er auch nochmal gesagt, also während meine Frau hier im Nebenzimmer geschlafen hat, bist du hier im Zimmer bei meinem Sohn gewesen. Und dann hat er Swerve zuletzt auch mal gesagt, er ist dann, als der Hangman jetzt länger nicht da war, dann sozusagen seine Frau das zweite Kind bekommen. Und da hat Swerve auch nochmal gesagt, so ein bisschen creepy natürlich. Ich bin da zu deinem Haus gefahren, ich habe zugesehen, wie du hier deine Frau ins Krankenhaus bringst, deine Hochschwangere. Und da denkst du dir natürlich, also auch wenn der Hangman jetzt der Heel ist, was bist denn du für ein krankes Schwein, dass du hier die Leute stalkst? Und auf der anderen Seite hast du jetzt natürlich hier den Hangman, der zwar gesagt hat, ja, ich habe hier meine Familie quasi, also ich habe jetzt hier diese Bedrohung für meine Familie ausgeschalten, weil wer weiß, was dem Wahnsinnigen sonst noch einfällt, wenn der schon mal in meinem Haus war. Ich meine, gut, ich habe ihm auch seine Hütte niedergebrannt, aber da war zumindest niemand drin. Aber jetzt kannst du natürlich sehr schön, wenn du das möchtest und diesen vielseitigen Charakter und vielschichtigen Charakter bringen willst, kannst du natürlich sagen, wie wirkt sich jetzt das auf das Privatleben vom Hangman aus? Also wie ist der jetzt zu Hause? Kann der noch liebevoll mit seinen Kindern, mit seiner Frau umgehen? Oder hat er jetzt hier wirklich ein Stück Menschlichkeit verloren und wird er jetzt vielleicht auch, ja, wenn du die dunkle Seite und die dunkle Geschichte erzählen willst, wird er jetzt vielleicht auch privat etwas jähzorniger, etwas aufbrausender? Oder kann der das sozusagen trennen? Ist er daheim immer noch der liebevolle Ehemann und Familienvater? Also du könntest das sehr, sehr schön, und das hatten wir im Wrestling halt lange nicht. Du kannst halt hier, wenn du das willst, eine wirkliche, vielseitige Charakterstudie von einem Wrestler machen, der eh schon von Anfang an eigentlich eine komplexe Persönlichkeit hatte, immer als Millennial Cowboy.
Ja, das ist es halt. Du hast halt Hangman einen Charakter, der super interessant ist. Er ist auf jeden Fall einer der interessantesten, weil du halt so viele Möglichkeiten hast und weil dir auch so viel Tiefe drin steckt, weil du hast ja richtig gesagt, er verhält sich ja wie ein kompletter Heel, aber dadurch, dass du die Beweggründe kennst, so falsch liegt der halt
also irgendwie noch. Also in seinem Kopf hat er halt recht und hat jetzt hier Gerechtigkeit. Die Frage ist genau, wie macht er weiter? Weil er wollte jetzt grundsätzlich mal den Titel haben. Jetzt hat er mittlerweile schon gesagt, der Titel ist mir eigentlich egal, ich will nur, dass Swerve ihn nicht hat. Will er ihn jetzt trotzdem? Geht er jetzt Richtung Bryan Danielson? Wie schaut's aus? Irgendwann wird Kenny Omega wiederkommen. Wir haben die Bucks, mit denen es eine Geschichte gibt. Also auf welcher Seite wird sich der Hangman jetzt niederlassen und wie geht's weiter für ihn jetzt?
Er hat ja auch im Match ja auch irgendwann zum Publikum gesagt, so ja, und den feiert ihr? Und das ist hier euer ja, Top-Guy?
Genau.
Und wo du halt denkst, so eigentlich hat er ja nicht so Unrecht, weil, wie du halt sagst, der war im Kinderzimmer, während die Ehefrau neben anderen geschlafen hat. Das ist halt schon sehr, sehr assi. Und wir feiern den.
Und wollte zuletzt ja auch noch Bryan Danielson den das Genick brechen, weil er gesagt hat, hier und ich werde dich vernichten vor deinen Kindern, vor deiner Familie. Also das ist eigentlich kein guter, der Swerve, aber wir feiern ihn halt alle. Oder die Fans feiern ihn alle. Du feierst ihn. Du bist ein großer Swerve-Fan, David.
Ich finde ihn auch super. Ich mag auch generell Charaktere, die nicht so eindimensional sind.
Und ja, halt, nein, und das hat man Swerve toll erzählt bei den beiden.
Dieser Face-One als Champion, der hat ja so gut funktioniert, weil er ja nie dieser glatte Superman-Face war, sondern einfach so, ja, Leute, ich weiß, dass ich über Grenzen gehe, aber wenn ich den Titel verteidigen muss, dann muss ich das auch machen. Das gehört dazu. Und dass er das halt nie verleugnet hat, ist halt super. Und du hast halt jetzt durch diesen Pay-Per-View, um Richtung Fazit zu kommen, erstmal muss ich sagen, du hast den brutalsten Pay-Per-View, den AEW abgeliefert hat, weil es einfach super viele brutale Sachen gab. Nicht nur eine, sondern halt mehrere Sachen. Und du hast Cliffhanger ohne Ende. Holy shit, hast du so viele Cliffhanger. Wir hatten das ja schon vorhin gesagt, bei Brandon, Jack Perry, Moxley, Willa Yuta und sonst was. Du hast bei Adam Page genauso und Strickland auch. Du hast dann Okada und Takesh, da hast du auch. Und das kannst du also weiterführen. Du hast echt viele Cliffhanger aus diesem Pay-Per-View rausgezogen. Und jetzt muss ich kurz einen Cut machen, weil es ist Zeit für die Parole. Sonst vergessen wir das und dann kriege ich wieder Ärger in den Kommentaren. Das ist nicht schön. Egal, wo ihr seid, wo ihr uns zuhört, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, über 2 Stunden, verdammt lange Zeit, zeigt uns bitte, dass ihr bis hierhin gehört habt. Und zwar geht in die Kommentare bei YouTube auf das Video. Das wäre super klassisch. Geht in die Kommentare rein und schreibt rein, Love is in the air. Weil ich finde, bei so viel Brutalität brauchen wir etwas Liebe auf der Welt. So.
Du bist hier da dran. Du willst also hier Levaniel bei AEW sehen in seinem alten Liebe-Gimmick, ja?
Ich will einfach nur ein bisschen Liebe. Ich brauche jetzt nach diesem Pay-Per-View echt Liebe.
Ja, Fazit. Also ich mach's kurz, wir müssen noch nicht alle Matches, wie du sagst, ja, die Brutalität war da bei Danielson, vor allem in dem Engel nach dem Match, bei dem Lights Out Cage Match natürlich, auch beim Street Fight, der fantastisch war zwischen Willow und Statlander. Also, das kann AEW unter anderem auch, nämlich hier sehr gute Street Fights, Hardcore Matches, Brawls, was auch immer abliefern. Ja, wir hatten Pack Osprey, wir hatten das Four-Way, wie du sagst, schwächstes Match wahrscheinlich und ich habe das natürlich bis auf diese Haargeschichte, die halt sehr störend war, war sicherlich hier Monet gegen Shida. Tag Team Titelmatch war klasse, Opener war klasse. Also ich weiß gar nicht, wie ich letztes Jahr All Out bewertet habe. Ich weiß, wir haben letztes Jahr sind wir zusammengesessen, haben auch gesagt, All In war natürlich das große Spektakel und ich kann mich erinnern, All Out war letztes Jahr die bessere Show und wirklich eine fantastische Show. Ich mach's kurz und gehe hier auf 7 von 8 Bananen.
Ich finde die Bewertung dieses Mal sehr, sehr schwer, weil da halt teilweise Bilder waren, wo sich die Geister scheiden und ich kann das komplett verstehen und ich Was soll ich machen? Ich mache es rein subjektiv aus meiner Sicht. Ich kann komplett nochmal verstehen, wenn man halt sagt, das Ding gebe ich jetzt meinetwegen eine 5, weil halt einfach diese Brutalität will ich nicht unterstützen, will ich nicht sehen, ist mir zu viel. Aber meine Wertung ist eine andere, weil es gab halt einen Downer, das war für mich halt das Frauenmatch. Du hattest zwei Matches, das muss ich halt leider abziehen, auch wenn die echt unterhaltsam waren, aber die hätte ich nicht unbedingt auf der Card gebraucht, weil ich habe auch gerne meinen Pay-Per-View, der ein bisschen kürzer ist. Das ist ein kleines Minus und ich gebe halt noch, nee, andersrum, ich gebe jetzt erstmal die Wertung. Die Wertung wäre eigentlich eine 7 von 8 Bananen. Ich gebe aber 6,5 und zwar aus einem einfachen Grund und da mal echt Richtung AEW, das geht so nicht. Diese technischen Probleme, die sich in letzter Zeit bei den Weeklies eingeschlichen haben, waren auch bei dem Pay-Per-View da und das geht mir auf die Nerven.
Stimmt, es gab ein paar kurze Bildstörungen, das ist mir auch aufgefallen. Ich wusste ja nur nicht, ob es bei mir im Stream lag oder ob das wirklich im Feed so war.
Nee, also wir hatten Bildstörungen, wir hatten Tonstörungen, immer wenn bei diesem Double Screen, wenn das eingesetzt
wurde. Richtig, ja, da hat nämlich das Mikro total übersteuert dann oder der Ton total übersteuert, ja.
Genau, und das darf halt einfach meiner Meinung nach nicht passieren. Und auch manchmal bei der Regie, wenn die halt beispielsweise Dylan Garcia war eigentlich dabei, im Publikum zu posieren, du zeigst aber MJF, denke ich auch so, ja, das sind so die technischen Kleinigkeiten, die kann man rauskriegen, das ist nicht unmöglich, deswegen gibt's von mir halt 0,5 Abzug, also 6,5 von 8 Bananen.
Ja, aber ich glaube trotzdem eine gute Wertung. Und ja, vielleicht noch kurz zum Scrum, also der war ein bisschen bizarr, gab's halt wieder diese kurz Post-Show eigentlich, Renee Paquette auch diesmal nicht dabei gewesen. Die kam dann erst kurz rein, um Tony Khan vorzustellen. Es war Lexi Nair diesmal dabei, gemeinsam mit Archie City und Matt Menard. Natürlich auch so mit dem, ja, Renee ist nicht da, weil die natürlich jetzt mit anderen Dingen zu tun hat. Also ihr Mann hat gerade versucht, jemanden im TV zu ermorden. Nichtsdestotrotz, sie kam dann kurz mal raus, hat hier Tony Khan angekündigt. Und also es waren hier keine Wrestler da, es war nur Tony Khan da. Und ja, ist auch ein bisschen schwierig, weil normal hatten wir natürlich immer die Sieger aus den Matches. Jetzt bei Hangman und Swerve ist es eigentlich gar nicht passend. Bryan Danielson kannst du wahrscheinlich nicht bringen, weil der wird gerade irgendwo mit Sauerstoff versorgt. Ja, MJF ist eigentlich außer Gefecht. Okadas Englisch ist wahrscheinlich nicht gut genug. Die Bucks gemeinsam mit Tony Khan hinzusetzen ist wahrscheinlich auch schwierig. Also du hättest mal wieder Mercedes eigentlich bringen können und vielleicht, ja, Statlander. Und jetzt war das wirklich, ich glaube, der ganze Scrum ging 50 Minuten, davon war quasi 30 Minuten Post-Show-Gequatsche. Und dann kam Tony Khan und Tony Khan hat, ich weiß es gar nicht, 5, 6 Fragen vielleicht beantwortet. Also die war auch jetzt nichts wirklich von wahnsinniger Substanz dabei. Das Spannendste war, wurde ihm gefragt, wie hoch er die Wahrscheinlichkeit bewerten würde, dass wir innerhalb des nächsten Monats den TV-Deal announced bekommen. Und da hat er gesagt, 90%. Also er hat gemeint, es ist noch nichts unterschrieben, aber sie sind auf einem sehr guten Weg. Das, was er schon seit Monaten sagt. Also wir gehen auch alle davon aus, die werden wir bei Warner Bros. Discovery bleiben. Wir werden es irgendwann erfahren. Angeblich ist es ein sehr guter Deal, aber es dürfte noch die eine oder andere Kleinigkeit geben. Auf der anderen Seite habe ich schon gehört, Verträge liegen bei den Anwälten. Also gucken wir mal. Ja, aber zum Scrum gibt es sonst tatsächlich nichts zu sagen, außer das.
Lass Feierabend machen. Ich muss ins Bett. Ich bin unfassbar müde. Ich habe nur 2 Stunden geschlafen. Das ist mir zu wenig. Ich bin zu
wir sind hier auch, also wir haben hier die Sendung ging jetzt länger als den Schlaf. Wir sind hier bei knapp 2:30 mittlerweile. Ja. Was hast du gesagt? Nicht nur die Liebe zählt, sondern was? Love is in the air?
Love is in the air als Parole. Schreibt auch bitte, das würde mich wirklich interessieren, gerade weil Pay-Per-View auf jeden Fall die Leute spalten wird. Eure Bananenwertung, einfach Zahl von 6 bis 8, 7 bis 8.
Genau, schreibt die Bananenwertung und schreibt uns vielleicht auch, was fandet ihr schlimmer, die Plastiktüte oder hier auf den, schreibt uns, was ihr am schlimmsten fandet. Also nicht am schlimmsten von, oh, Tony Khan ist ein schlechter Booker, das kannst du nicht machen, sondern was war so für euch der schockierendste Moment? War es die Plastiktüte? War es hier die Bumps auf den Cinderblock? War es die Nadel in den Mund?
Mercedes Haare?
War es das Spagat in die Thumbtacks hinein von Chris Statlander? Was war so euer Holy Shit Moment, wo ihr sagt, das muss ich nicht nochmal sehen? Das würde mich auch interessieren.
Ja, immer rein da. So, wir machen das Feierabend. Deckel drauf. Ich wünsche allen viel Spaß, falls sie noch nicht geguckt haben, beim Gucken. Viel Spaß beim Kommentieren. Ich gehe jetzt schlafen.
Ja, schön. Gute Nacht und viel Spaß bei AEW und ich freue mich auf Dynamite, weil da werden ein paar Fragen beantwortet, hoffentlich. Ciao.
Deadlock, der Pro-Wrestling-Podcast.